Hallo?
Hallo.
Ah. So, ich habe noch hektisch geduscht, um den Tag zu beginnen, den offiziellen Teil des Tages zu beginnen.
Wie duscht man denn hektisch?
Ich habe die Zeit wieder verpennt. Und,
ja, aber dann, ist das dann so ein schnelles und hastiges Abwischen und Einschäumen?
Ja, das ist, wenn einfach wirklich die Zeit drängt, weil ich weiß, du sitzt da in deinem kalten Keller, die Ratten umtanzen deine Füße und die Wände von den Wänden tropft das Wasser, das von außen eindringt und es ist alles schrecklich und dann ist der nächste Autogrammtermin und so. Und ich kenne das ja auch. Und dann dachte ich mir, nee, jetzt muss ich mich beeilen, sonst wird der Timo irgendwie traurig.
Wenig Ratten bisher, die laufen draußen ab und an vorbei und so, aber hier Spinnen.
Echt?
Ja.
Guck, Spinnen habe ich gar nicht. Mhm. Ich habe das neulich feststellen dürfen, dass ich wirklich fast keine Insekten habe. Bis auf ab und zu, wenn man die nachts die Fenster aufmacht und das Licht anlässt, kommen so komische Wanzen rein. Mhm. Und die sind ein bisschen ätzend, weil die so groß sind.
Ja.
Und manchmal so Falter. Und die sind ein bisschen ätzend, weil die so hektisch sind. Das ist wieder hektisch. Also diese Falter.
Was falten die dann? So kleine Schiffchen und einen Hut zum Aufsetzen aus einer Zeitung?
Okay, wir fangen nochmal von vorne an. Bitte, Timo hat's kaputt gemacht. Ja, okay, gut. Ja, wir haben gesagt, Niveaugrenzen müssen eingehalten werden. Aber okay, gut. Ja, die sind ja so ziellos. Die wissen ja nicht, was sie wollen. Und dann fliegen sie so rum und man hört sie im Dunkeln. Haben wir so einen Stereo-Effekt hier eigentlich? Nee, haben wir nicht. Nee. Naja, egal. Was habe ich eben gerade sehr überzeugend einen flatternden Falter gemacht.
Ja.
Nachgemacht. So. Wir haben uns ganz lange nicht am Bildschirm gesehen und weil die, das war ja ganz kompliziert. Ich glaube, die Folge ist ganz spät rausgekommen. Mhm. Und deswegen, wir haben uns da ja schon, als die Folge rauskam, haben wir uns ja schon wochenlang nicht gesehen.
Ja, weil ich sage immer, ich will dir was zum Essen bringen und leckeres Bier und dann sagst du, bin ich da.
Ja, ich war, wo war ich überhaupt?
Weg.
Ich war weg.
Dann schreibe ich dir wieder so, ich würde jetzt in der Stadt vorbeikommen, bist du da? Also nein, nicht da.
Stimmt, ich war letztens zweimal nicht da. Oh Gott, ich muss direkt mal gucken, wo war ich denn da immer?
Ich habe jetzt inzwischen hier, glaube ich, einen ganzen Kasten von Bier für dich.
Aha, lass mal schauen. Oh, aha. Tja, keine Ahnung, wo war ich denn immer? Tja, keine Ahnung. Ja, das ist tragisch. Ich habe auch keinen ganzen Kasten, aber auch eine Schale, so ein Karton für dich. Mhm, und ja, mal gucken, wir müssen uns mal wieder so zur Übergabe treffen.
Ja.
Und machen wir alles.
Ich war schon ein paar Mal in der Stadt und bin da auch irgendwie rumgelaufen und Sachen und so. Habe ich irgendwie in der Stadt, ist eine größere Baustelle so rund um den, wie heißt das denn da wohl?
Isartor.
Odeonsplatz.
Sendlinger Tor, Odeonsplatz.
Odeonsplatz, da ist dieser große Taxistand.
Ja, und der ganze Odeonsplatz ist ein Taxistand eigentlich.
Richtig. Und da habe ich gesehen, das war sehr, sehr lustig, weil also da ist die Baustelle und die Taxis können nicht mehr nach Norden wegfahren. Die können jetzt nur noch über die Brenner Straße in die andere Richtung wegfahren, nach Osten,
ja.
Richtig. Und da denkt sich der Taxischorsch natürlich, da habe ich keinen Bock drauf, das ist ja blöd, das kostet Zeit, das kostet Geld, der hat einen Einsatz bekommen beim P1, der will da hinfahren, also fährt er halt als Geisterfahrer im Gegenverkehr über die rote Ampel in die Prinzregentenstraße.
Mhm. Was, Prinzregenten?
Aber wie heißt der denn da?
Nein, ich glaube, es war die Briannerstraße geht, glaube ich, nach Westen und nach Osten. Ist es nicht der Thomas Wimmering oder so?
Thomas Wimmering, das heißt, er ist dann, er hätte sicher über die Briannerstraße fahren sollen, nach Westen, hast du recht, und dann ist er über den Thomas Wimmering zum P1 gefahren. Und direkt hinterher die Polizei, Blaulicht an, hat ihn einkassiert. Das fand ich schön.
Ja gut, das muss auch mal sein. Das schaue ich mir jetzt hier gerade mal an, die Situation. Aber ich bin zu blöd, mich in meiner eigenen Stadt zu orientieren und deswegen ist der Odeonsplatz. Oh ja, das, ja. Es ist, nee, Briennerstraße ist nach Westen, also nach Nordwesten. Und wenn man aber nach Osten fährt, dann fährt man in den Hofgarten hinein. Das darf man sowieso nicht.
Das darf man sowieso nicht, aber
das ist Taxifahrer
erst
natürlich
nach
egal.
Norden und dann nach drüben in den Dings.
Dann kommt von der Tannenstraße ist das. Mhm. Oskar von Miller Ring auf der östlichen Seite, westlich von der Ludwigstraße und östlich von der Ludwigstraße, von der Tannenstraße.
So, Herr Seidel, Herr Hetzel,
und dann Sie sind kommt
beide
die Prinzregentin,
oh jetzt Gott. Durch die Taxifahrerprüfung gefallen.
Und mit der Ehrenbürgerschaft ist es für die München auch vorbei, soweit. Okay, Sie kennen sich ja gar nicht aus in Ihrer Gegend da. Muss man ja auch mal sagen. Wir haben ein Denkmal Berliner Mauer in München. Man darf nie auf Google Maps gucken, weil man dann so Sachen sieht, wo man, was? Ja, hier steht, wir haben ein Denkmal Berliner Mauer.
Leute tragen da auch einfach ihre Privat-Shit-Geschichten ein, weißt du, so irgendwie Schatzis Sofa oder sowas. Und das ist keine Bar, sondern das ist halt einfach nur das Sofa vom Schatzi.
Nee, hier ist es aber tatsächlich, hier steht auf mal ein Stück Mauer. Also jedenfalls auf dem Foto.
Okay, die meisten Häuser sind ja voll damit, aber gut.
Viele Mauern, es gibt sehr viele Mauern in der Stadt. Oh, ho, 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 ho. Ja, was Berlin hat, hat München schon lange. Ja, aber naja, gut. So, also du warst jedenfalls in der Stadt und warst am Odeonsplatz. Glückwunsch dazu. Mhm. Und was hast du noch erlebt?
Da bin ich einmal um den Block gelaufen und habe mir da Sachen angeschaut und habe bewundert, wie, selbst wenn keine Wiesen ist, wie das Wiesenpublikum halt trotzdem dort rings um das Hofbräuhaus herumlungert.
Ja.
Und einfach so, da sind auch ganz, ganz schlimme Läden. Das ist eigentlich so eine Ecke, wo ich nie rumhänge oder so. Aber ich habe dann auch geguckt, weil zum Beispiel da sind ja die Lokale von dem einen oder anderen Chefkoch, der jetzt irgendwie wieder steuern oder wie war das mit Prozessen und muss jetzt irgendwie, wie war das? Schubeck? Was hat er gemacht?
Dinge. Irgendwelche Abrechnungen. Ja,
irgendwie so 50-Euro-Schein neben die Kasse gelegt, so hups.
Ja.
Was man halt. Oh. Und da sind ja auch diese Läden und da bin ich eigentlich nie. Da bin ich ja vorbeigelaufen, habe mir das angeschaut, was da jetzt so los ist und da sind jetzt neue Läden drin und das ist aber alles ganz furchtbar. Das sieht so aus, das ist so diese wie die Amis sich das vorstellen.
Naja, wie die Amis sich das vorstellen, ist wahrscheinlich Fachwerkhaus. Und das gibt's ja hier nicht. Ich glaube, naja. Aber ja, es sind halt sehr viele, so ein paar teure Geschäfte dort, wo kein München eigentlich einkauft. Dann kommt die Maximilianstraße ja noch. Mhm. Und ich bin da aber auch sehr selten. Wenn, dann bin ich da eigentlich nur, um mal in Buchläden zu stöbern. Und das war's schon.
Aber auch da der Weg, der zum, ich weiß gar nicht, wie die Straße auch heißt, wieder schlechter Taxifahrer, aber die da zum Hofbräuhaus führt, wo dann irgendwie das Hard Rock Café und irgendwie Planet Hollywood, der FC Bayern Laden und solche Bierkruggeschäfte sind. Ganz furchtbares Zeug.
Ja, da bin ich wirklich nie. Das ist, du meinst, ich weiß gar nicht, wie heißt denn diese Gegend da überhaupt? Das ist ja dieses südlich der Maximilianstraße. Mhm. Und das ist so ein seltsames Karree und da bin ich wirklich nie. Nie.
Ganz furchtbar.
Was machst du auch da? Da hast du eigentlich gar nichts zu suchen. Hildegardstraße ist da.
Darf man da als Münchner nicht rein?
Doch, aber eigentlich macht man das nicht, ne? Das ist ja eigentlich ungewöhnlich.
Ja.
Also, weil das eben, naja. Das sind ja nur Touristen eigentlich.
Ja, ganz furchtbar.
Ja, deswegen hat man ja sein eigenes Viertel, wo nicht so viele Touristen sind, die uns natürlich lieb und wert sind. Aber ist gut, dass ihr da seid und wir hier.
Sonst ich weiß gar nicht, ob dieser FC Bayern Shop, ob der da noch ist oder ob der in die Weinstraße gezogen ist, weil da ist ja dieses große Gebäude in der Weinstraße direkt an der Ecke vom Rathaus und das ist nun wirklich nicht hübsch geworden. Das war früher so alt und durch und dann ist das renoviert worden und ist einfach mit der scheußlichsten Fassade versehen worden. So mit handgemalten Sachen und dann ist da der FC Bayern Shop drin und ich weiß gar nicht, was die da verkaufen. Nur Bettwäsche und Flaggen oder irgendwie auch Fußbälle, ich weiß es nicht.
Aber oder Spiele?
Das ist so furchtbar hässlich, dieses Gebäude. Das passt dazu nix. Ich meine jetzt nicht, dass da in der Gegend, in der Fußgängerzone, die sehr weggebombt war, dass da besonders viel schöne Häuser stehen würden. Aber dieses Gebäude mit dem FC Bayern Shop ist schon ganz besonders widerlich.
Schau, das weiß ich jetzt wieder gar nicht, wo das ist. Wo ist denn die Weinstraße nochmal?
Neben dem H&M.
Als ob ich wüsste, wo H&M ist.
H&M ist in der Fußgängerzone ungefähr 7-mal. Deswegen genau. Sehe ich ein, dass du verwirrt bist.
Ja, ist egal. Es ist kompliziert.
Gegenüber vom Dallmayr.
Das ist ja ganz woanders. Mhm. Das ist ja doch da die Dienerstraße.
Mhm, genau.
Ah. Naja.
Und wenn du jetzt zum Beispiel es gibt ja jetzt wieder Street View in Deutschland und Apple hat ja auch dieses Lookaround, wo man Kamerabilder sehen kann von den Fassaden der Häuser. Mhm. Dann kann man zum Beispiel sehen, oh, sieh mal, das mit dem FC Bayern Shop, das ist ja ganz schön furchtbar.
Mhm. Ich werde das prüfen, gelegentlich. Und dann, naja, aber ich kaufe da sowieso nicht ein. Ich brauche ja nichts von FC Bayern. Kann man da so neue Torhüter einkaufen? Auch guten Tag, ich brauche bitte einen neuen Torhüter und zwei Stürmer.
Das heißt Torhut. Wenn du sie nur einen kaufen, heißt das
Torhut. Eine Torhut, bitte. Mhm. Ich brauche bitte einen Torhut. Und dann, ja, Herr Seidel, sehr witzig, gehen Sie raus. Ja, lassen Sie bitte die Touristen, die japanischen Touristen vor. Die möchten hier authentische Bayern, FC Bayern-Ware kaufen.
Lustig, aber raus.
Ja, gut, schreiben wir uns auf und nehmen wir gerne für das nächste Bühnenprogramm auf. Aber jetzt verschwinden Sie bitte aus unserem schönen Laden. Interessant. Ich bin da wirklich fast nie. Was war der letzte Anlass, dort zu sein? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich weiß es nicht mal mehr. Mhm. Es gibt einen Lego-Shop. Lego-Shop.
Wo du so, da? Ja, so wo du einzelne Klötze kaufen kannst.
Ich brauche noch einen schwarzen Zweier. Flach bitte. Mhm. Ja, und okay, komm. Ist geradeaus. Und dann kommst du in so einem kleinen Schränkchen mit so ganz, ganz vielen kleinen Schubladen.
Winzig kleinen Schubladen.
Da frage ich mal den Dieter, der Kenner, der Lego-Kenner, der hat da noch was im Lager. Müssen wir gucken. Und so ist das da im Lego-Shop.
Ich habe auch gesehen, unter anderem, dass es gab mal in so einem Einkaufszentrum war so ein Playmobil-Shop und den hat es zerlegt, in die Einzelteile, den gibt es nicht mehr. Ich frage mich auch, so ein Playmobil-Shop, also das Einzige, was da drin attraktiv wäre, sind ja diese 1 Meter großen Figuren.
Ja.
Und die verkaufen sie denn nicht.
Da muss man eben zum Dieb werden. Da muss man eben klauen. Guten Tag, da Sie mir das nicht verkaufen wollen, das ist ein Überfall. Ich hätte gerne diesen Piraten, ich hätte gerne den Taucher und den Cowboy. Tschüss.
So. Und ich habe gesehen, dass in dem einen oder anderen Einkaufszentrum, dass dort auch IKEA-Filialen reinkommen.
Was?
Und da habe ich mich gefragt, was verkaufen Sie dort? Nur die Kerzen oder irgendwie nur Waschlappen, ja, weil recht viel mehr Platz wäre da nicht.
Das wäre doch toll. Einfach ein Laden voll mit Teelichtern. 1000 Stück, 1 Euro. So, vielen Dank. Schnarrig und irgendwie so Kassenartikel. So, die Tüten, die Tragetüten und Zollstock und so ein Scheiß. Also nur so ein Mitkram. Nee, aber das habe ich heute auch gelesen, dass es gibt auch mal so Abhol-Dinge. Meinst du die?
Es gibt Abhol-Dinge, aber das war so ein kleiner, also das war noch nicht fertig, aber das war so ein kleiner Laden. Halt so wie... Was war da vorher drin? Wahrscheinlich war das vorher der Playmobil-Laden oder so. Halt so ein kleiner, normaler Einkaufszentrumsladen. Und steht bald hier IKEA. Also entweder verkaufen die ganz kleine Möbel oder sie haben da nur Beratung, was langweilig wäre.
Man kann so über IKEA reden einfach. Nee, komm, setz dich mal her. Ja, ich wollte mal über Kallax reden. Das ist, Kallax ist mir echt zu herzlos. Es ist zwar toll, dass es so stabil ist und so eben so eine glatte Oberfläche hat, aber es ist mir wirklich zu herzlos und verstehe ich. Und
ich bin auch mehr,
hast du zum ersten Mal gefühlt.
Ich bin auch mehr ein Expedit-Typ. Weil der
das Kallax, gibt's ja nicht mehr.
Eben, Kallax ist ein Ersatz für Expedit und Kallax ist einfach Dreck.
Ja, ich habe ein paar Kallaxe wegen Büchern, aber die sind sehr unpraktisch für Bücher. Mhm. Das ist mehr so zum, das ist ja so, das Kallax ist ja das klassische Regal, das sich so neu aufgemachte, nicht ganz edle Läden immer als Einrichtungsgegenstand reinbauen.
Ja, und YouTuber.
Ja, gut, das ist also Jugendzimmer, erweitertes Jugendzimmer-Stil, erweiterter Jugendzimmer-Stil. Stimmt, das ist auch sehr gut und da steht da so ein Scheiß drin. Zum Beispiel Lavalampen. Wie es geht seiner Lavalampe?
Die blubbert vor sich hin, das ist sehr ganz, gut. Ganz lustig. Ich habe mir gedacht, dass mir das Blau gar nicht so gefällt, weil es sieht halt völlig anders aus als auf dem Foto in dem Katalog. Mhm. In echt sieht das nämlich anders aus, aber das ist eigentlich doch sehr schön. Dieses Blau in Blau ist, weil die beiden Blautöne von dem Wasser und von dem Wachs, die sind nicht so wie auf dem Foto, aber die sind trotzdem schön. Das ist gut. Aber gut. Wenn ich jetzt zum Beispiel das selber bestellt und ausgesucht hätte, hätte ich mir gedacht, das sieht ja gar nicht so aus. Ich schicke das jetzt zurück, aber es ist trotzdem schön.
Ja.
Und die steht jetzt so auf dem Lautsprecher. Der Lautsprecher, der auf dem Boden steht, der ist so 1,40 Meter hoch oder so. Und da oben drauf steht die dann und blubbert vor sich hin.
Gut. Und wenn du besonders dramatische Actionfilme guckst, fängt dann die Flüssigkeit auch an zu vibrieren und zersetzt sich so wie bei Terminator 2. Die Bösewichte? Nee? Nein?
Nee. Nee, ist ja nur ein Bösewicht.
Ja, aber der ist dann, wenn man ihn zerschießt, ist er viele Bösewichte und der wird dann fließt wieder zu einem Bösewicht zusammen. Ja. Also du hast keine so eine Tröpfchenbildung dann in der Lavalampe.
Nein.
Wenn so unten die Box machen muss, dann macht der oben nicht auch so Regen, Schauer,
nee.
Niesel.
Ich habe jetzt auch öfters mal bei offenem Fenster, damit es da ein bisschen Frischluft gibt, wenn es ein bisschen warm war. Also wobei der Sommer ist gerade nicht so anwesend. Das ist Wetter ein bisschen komisch, aber durchaus mal bei offenem Fenster ferngesehen und so. Und dann natürlich die Lautsprecher ausgeschaltet und auf Kopfhörern gehört, damit die Nachbarn nicht belästigt werden, so wie sie mich sonst tagsüber mit ihren Lautsprechern belästigen. Was okay ist.
Kampf von Fürstenfeldbruck.
Nee, ich habe nichts gegen den Lärm an sich. Ich hätte nur gerne mehr Geschmack. Mehr Geschmack bei der Musikauswahl.
Es darf nicht immer DJ Bobo sein. Könnt ihr nicht mal wenigstens die DJ Bobo-Platte umdrehen? Mach mal die B-Seite. Der hat so viele andere Sachen. Immer nur hier einen Titelhit von DJ Bobo einsetzen.
There's a party going on, vermutlich, oder so.
Stimmt, Everybody Dance oder irgendwie sowas. Ja, Everybody Smile, irgendwie sowas. Wir werden es uns überlegen. Ja.
Auf jeden Fall habe ich dann neulich nachts, ich ist ja gerade die Baustelle vor der Tür.
Nicht? Überall Baustelle.
Nämlich 2 Monate lang ist die Straße hier gesperrt. Ich hatte Befürchtungen, dass die natürlich, wenn die dort an einer Wasserleitung baggern, dass die dann vielleicht auch die Stromleitung oder die Gasleitung oder die Schlimmste, die Internetleitung wegbaggern würden.
Diesen Fall wollen wir gar nicht. Das ist die Neutronenbombe deiner Fantasie. Nein! Okay, der Wasserrohrbruch. Okay, kein Strom. Okay. Was noch? Was haben wir noch? Heizungsrohre, egal. Aber als das WLAN ausfiel, drehte Timo durch. Er holte seinen alten Panzer aus der Garage. Wie hieß der nochmal? Es gab diesen einen Film, wo der Vater seinen Panzer, seinen Tank, wie hieß der nicht, der Tank? Wo er seinen alten Panzer aus der Garage holt und dann seinen Sohn irgendwie befreit. Mhm. Ja, egal, war ein Scheißfilm. Jedenfalls Baustelle.
Jedenfalls Baustelle. Und tatsächlich ist das sehr schön, weil der Verkehr jetzt weg ist. Das ist sehr, sehr nett. Das ist erstaunlich, wie ich irgendwie da sitze und irgendwas fehlt. Irgendwas fehlt. Irgendwie, ich fühle, ach, der Lärm ist weg. Das ist ja schön eigentlich. Aber irgendwie, ich habe mich so dran gewöhnt, dass, also irgendwie, das Blöde ist, der kommt jetzt auch wieder, weil die Straße ist dann irgendwann fertig und dann machen sie wieder auf und dann ist wieder Lärm ganz normal wieder da.
Nun ja, ich sag mal so, Straßen gehen auch wieder kaputt. Die müssen dann nachgebessert werden. So.
Wenn jemand an diesem Fundament unter dem Asphalt vielleicht eine kleine Hohlstelle erzeugen könnte.
Zum Beispiel, oder wenn ein schreckliches, keine Ahnung, eine leicht kleine Ladung TNT unter der Oberfläche sich entzündete, die dort versehentlich gelagert wurde, nur um sie sollte eigentlich nur kurz abgestellt werden, um dann weiter transportiert. Aber dann kam dieser Hitze und dann und hoppla, musste die Straße neu gemacht werden. Ja, ja, das passiert. Aber sag mal, eine Baustelle ist in der Regel auch etwas, was man mit Lärm verbindet. Hast du irgendwelche Flüsterbaustellen? Hast du irgendwie eine, was sind das für Leute? Baustelle ist doch nochmal so. Und das ist also nicht so eine Baustelle.
Nee, ich glaube, die machen mehr so
Fegearbeiten.
So traditionelle chinesische Baustelle. So ein bisschen sanft, so ein bisschen homöopathisch. Das war so ganzheitlich, dass sie mal ein bisschen Kies verstreuen und dann gucken, dass der gleichmäßig liegt und so.
Das ist auch wichtig, ja.
Und die sind tatsächlich, also machen relativ wenig Lärm, die konzentrieren sich da mal so auf die eine Seite, so ein bisschen weiter weg, dann machen sie so einen kleinen Sandhaufen.
Ja. Das ist eher so eine Mentalbaustelle.
Ja, und dann haben sie hier ein bisschen weiter rechts, haben sie so ein Loch gemacht mit so
Löffeln,
Verschalungen und da gucken sie dem Wasserrohr zu, wie es so Wasser transportiert. Einmal war das Wasser für 5 Minuten auch weg. Ja.
Und da war natürlich Heiligalli auf der Baustelle. Wo ist das Wasser? Komm, wir suchen. Okay.
Lalala, ich hole mal die Wünschelrute raus.
Psst, aber ganz leise. Timo schläft noch. Okay. Psst.
Nee, also vom Lärm her geht das eigentlich. Die baggern mal ein bisschen und dann machen sie mal links was, dann machen sie rechts was. Ich weiß nicht genau, was sie machen. Aber sie haben immer dankenswerterweise die Löcher mit so grobem Kies zugeschüttet. Da kann man drüber fahren. Es ist aber für Nicht-Anwohner verboten.
Ja, gut, dass du Anwohner bist.
Da kann man, also ich darf da durchfahren. Das ist sehr nett. Und das war auch die meiste Zeit, war das frei. Und aber andere Leute, die da nur auf der Durchreise sind, dürfen da nicht durchfahren. Und da stehen so Schilder, so hier nicht durchfahren, ist schlecht.
Ja.
Also sitze ich da um 2, 3 Uhr nachts und gucke eine Fernsehserie und höre auf einmal von draußen Lärm. Da sind nämlich 1, 2 Autos und das eine Auto macht die Tür auf und ich höre durch die Kopfhörer durch, grüß Gott!
Was? Nachts?
Nachts, ja. Und dann höre ich mir da an, wie offensichtlich eine Polizeistreife dort gewartet hat auf den ersten Deppen, der da durchfährt. Und den 10 Minuten lang zur Sau macht. So, ich habe nur Teile verstanden, weil das war ein bisschen weit weg, aber ich hab direkt diese Polizeiansprache, so, grüß Gott, was machen Sie denn da? Also, und
kann das nicht andersrum gewesen sein? Hat vielleicht der Autofahrer die Polizei zu, grüß Gott, was machen Sie da? Wir wollten hier nur aufpassen, dass, ja, das sagen Sie alle. Jetzt sagen Sie mal, machen Sie das Blaulicht mal aus. Bitte schön, was ist denn das, warum machen Sie die Kelle da raus? Nein, das ist den Aufschreibblock weg, na? Jetzt reden wir mal Tacheles hier, junger Mann. So. Vielleicht war es auch andersrum. Man weiß es nicht genau.
Ich habe nur noch so Fetzen, habe ich gehört. So die Bauarbeiter, die beschweren sich immer.
Über die Fußspuren in ihrem Kies.
Ja, aber nachts doch nicht. Also ich meine, wenn du da nachts durchfahren würdest, das würde jetzt die Bauarbeiter am nächsten Morgen nicht jucken.
Vielleicht sind die aber sehr sensibel, diese Bauarbeiter, und sagen, wer hat auf meinem Kiesbettchen gefahren? Wer ist auf meinem Kiesbettchen gefahren? Wer hat aus meinem, keine Ahnung, wer ist durch mein Becherchen getreten?
Wer hat mein Baggerchen gebaggert?
Wer hat meine Straße wieder aufgerissen? Wer hat meinen Bagger geklaut?
Dann die Polizei so, normalerweise kostet das 50 Euro.
Aber weil sie sind 100.
Nee, aber das ist viel
schlimmer. Und da kriegen sie den Bagger aber mit.
Ich glaube, der musste nicht zahlen, aber viel schlimmer ist natürlich, dass der 10 Minuten vollgetextet wurde.
Und ich habe kein Wort verstanden. Er hat so echt Beamtendeutsch gesprochen. Ich habe nichts verstanden. Keine Ahnung. Ja, Sie wissen schon, dass wegen der Zurverfügungstellung einer Baustellensituation die gesamte Fahrbahnbreite in der gesamten Ausführung bla 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 bla. Was? Bitte, darf ich, erschießen Sie mich bitte einfach, Officer. Ist schon okay. Ja.
Ja.
Also Baustelle, ja, wie schön. Mensch, ich habe nichts mit Baustellen zu erzählen. Das ist, oder? Habe ich irgendwas? Nee. Ich glaube, die hier München feiert gerade irgendwie. Es gab ja diese Baustelle. War das vielleicht sogar deine? Die hat sogar damit zu tun, glaube ich. Es gab so eine Pendel-U-Bahn zurzeit auf der U3, U6 zwischen Odeonsplatz und Goetheplatz, glaube ich. Und die hat Menschen, die auf dieser Linie verkehren, schon ein paar Nerven gekostet. Mich nicht, mich nur einmal. Ich bin in die falsche Richtung losgefahren. Ich wollte eigentlich ganz woanders hin und bin sehr routiniert in die U-Bahn gestiegen. So, kein Problem. Und fuhr in die falsche Richtung, stieg danach in den falschen Bus. Mhm. Und es wurde alles immer falscher. Und ich habe dann einen Busfahrer gefragt, dieser Pendelbusfahrer, der sehr, sehr freundlich war und dann gesagt hat, ja, stell uns da vorne ein, da ist dann gleich der nächste Bus und der fährt dann dort dahin und dann wissen Sie, dann finden Sie schon. Also der hat mich behandelt wie einen Touristen, was ich ein bisschen demütigend, aber auch ganz gut fand in diesem Fall, weil ich wusste, wo ich hin musste. Und sonst, ich habe keine Baustellengeschichte, ich erlebe nichts mehr Baustellen.
Du könntest natürlich auch einfach, so wie bei Ghostbusters, einfach selber Baustellen aufmachen. Also ja. Du kaufst dir so ein Zelt, hebst so einen Gullideckel raus und gehst da, machst irgendwas.
Ja, und dann ist unter der Schleim. Aber hier ist es, nee, habe ich alles nicht.
Ja, ich weiß halt nicht, die Baustelle, wenn die hier weg ist und der Lärm fängt wieder an, ich weiß gar nicht, wie ich das dann finde. Das ist, wahrscheinlich stört mich das dann.
Ich habe jetzt Wagen.
Ich habe das Licht gesehen, ich weiß, wie das ohne wäre.
Ja.
Und das muss ich mal überlegen dann.
Wenn du vielleicht einfach aus der Straße vor deiner Haustür einen Garten machtest, wenn du einfach vielleicht Torf hinauf oder wie heißt das, Humus hinauf tust und einfach
Mulch.
Mulch ist ja das zum Abdecken.
Ja, aber der Mulch, der riecht immer so komisch.
Ja, aber nicht schlecht. Er riecht nach frisch, also nach Natur. Mhm. Ja, aber wenn du einfach vielleicht auf die Straße so eine, sagen wir, 2 Meter oder 1 Meter mächtige Humusschicht machst und da dann Tulpen anpflanzt zum Beispiel, da fährt doch keiner mehr drüber. Dann sagen die, oh, huch, die Straße hört hier wohl offenbar auf, 50 Meter von Timos Haus entfernt, auf beiden Seiten. Dann fahre ich lieber so wieder zurück. Und ich glaube, das ist dann völlig okay.
Also ich glaube, dass das jetzt auch keine großen, also die Beschilderungen so, also, wenn du jetzt hier reinfahren würdest, also wie sage ich das? Die Umleitungsschilder lügen.
In welcher Form?
Hier führt ein Weg durch. Aber dieser Weg, der hier durchführt, der ist nicht ausgeschildert. Also die Schilder lügen dich an und sagt, hier darfst du nicht rein. Also weil Du kannst aber, es ist ein Weg frei. Also du kannst einfach durch die nächste Nebenstraße ist ein Weg weiterhin verfügbar. Und das ist aber auch in Apple Maps und Google Maps ist die Sperre eingetragen und mal mehr und mal weniger richtig. Aber so grundsätzlich ist die Stelle schon als gesperrt markiert und Leute, die jetzt nach einem Navigationssystem fahren oder die Schilder sehen, die fahren halt jetzt hier einfach gar nicht erst rein. Sie könnten aber. Hier, Geheimtipp. Man könnte hier durchfahren. Ist halt verboten, aber, kostet normal 50 Euro, aber ist eine Möglichkeit.
Aber ganz ehrlich, ich meine, wer will da sein? Nichts gegen Fürstenfeldbruck, tolle Gegend, gute Stadt und so, aber vielleicht will da einfach keiner hin.
Naja, du willst ja, wenn du hier durchkommst, kommst du ja dann in München raus vielleicht.
Aber da kann man ja gleich in München bleiben.
Ja.
Da kannst du sagen, ich bleibe einfach gleich in München, ich versuch's gar nicht erst in Fürstenfeldbruck, mein Glück zu finden, sondern ich bleibe einfach hier, bleib gleich hier in München und sage mal, nö, passt. Mhm. Denn in München sind die coolen Sachen. In München, ich war jetzt, Bruce Springsteen war da.
Ich dachte Bruce Willis. Puh.
Ja, das weiß ich nicht. Ich glaube, der macht nur noch so Sachen über TikTok.
Ja, wahrscheinlich.
Und seine Familie macht die Sachen über TikTok. Bruce Springsteen war da, einer meiner absoluten Oberhelden. Mhm. Und ich hatte natürlich keine Karte, weil ich zu spät gesagt habe, wahrscheinlich kommt er nicht persönlich vorbei und sagt, Philipp, hier ist deine Karte, sondern hätte mir vielleicht eine kaufen müssen. Und aber ich wusste es erst seit einem Jahr und habe es dann vergessen. Und also stand ich wie sehr, 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 sehr viele Menschen auch vor dem Stadion. Mhm. Und ich sage dir, die Stimmung vor einem Bruce Springsteen, also außerhalb des Stadions, die ist bei Bruce Springsteen was Besonderes. Das war so unfassbar harmonisch dort. Die Leute waren so freundlich zueinander. Die waren alle so nett gestimmt, so. Es war Wahnsinn, ich war ganz gerührt. Und Bruce Springsteen hat, glaube ich, mit die besten Fans auf der Welt. Ich glaube, der hat wirklich so dermaßen durch und durch sympathische Fans. Uraltfreund O, mit dem ich, glaube ich, in die vierte und fünfte Klasse, glaube ich, gegangen bin damals. Der hat Bruce Springsteen praktisch komplett in Europa verfolgt. Ich glaube, der hat so ziemlich alle Konzerte von ihm in Europa gesehen.
Damals oder jetzt?
Jetzt. Mhm. Jetzt auf dieser Tour nur München nicht. Deswegen bin ich da hingefahren, hat dann ein Foto gemacht, habe ihm das Foto wenigstens geschickt, dass er wenigstens ein Foto von diesem Auftritt hier hatte. Und ich sage dir, das ist etwas, die Stimmung da draußen war ganz sensationell. Die waren alle gut drauf, alle waren nett zueinander, die Wachposten waren nett, die den Notausgänge frei halten sollten, was echt ein bescheuerter Job ist. Das sind so riesige Zaunelemente, die man praktisch aufbrechen kann, damit die Menschen aus dem Stadion, aus dem Zirkus, aus dem Stadion rauskommen.
Der Löwe ist los.
Oder eine andere Geschichte. Und alle waren nett. Und dann habe ich dann aber wirklich nur zwei Lieder hören können, weil ich danach so gerührt war und damit ich mir so Tränen in den Augen dastand, weil das alles so schön war. Und dann bin ich wieder weggegangen. Ja, das war aber, ich hätte es gerne gesehen. Bitte komm nochmal wieder, Bruce Springsteen, falls du das zufällig hörst. Gehört er zu unseren Hörern? Ja.
Ja, bestimmt. Ja.
Und
der ist aber auch schon, habe ich gerade gesehen, 73.
Ja, er wird jetzt, glaube ich, am Ende der Tour 74, ja. Mhm, mhm. Aber das ist, wie soll ich sagen, er hat sich recht gut gehalten. Also entweder sehr, sehr zurückhaltend, also sehr gut operiert. Die Frisur zum Beispiel ist absolut, die hat sich so ganz die Seiten so wegrasiert. Mhm. Und nur noch oben so. Also eigentlich was so junge, wilde Teenager haben heutzutage. Und wie heißen die? Nicht mal Undercut. Wie heißen das eigentlich, wenn die Seiten so komplett, fast komplett wegrasiert sind? Jedenfalls, das sieht bei ihm ziemlich cool aus. Muss man sagen. Also das ist so. Und die Stimme ist vor allem noch da. Mhm. Das ist ja nun nach den Erfahrungen mit Guns N' Roses, Bon Jovi, nicht ganz so selbstverständlich, dass die Stimme noch da ist.
Ja, aber liegt das jetzt mehr so an mehr oder weniger Sex, Drugs und Rock'n'Roll oder einfach Zufall?
Ich glaube, also die Stimme ist nicht mehr ganz so wahnsinnig rau, wie sie mal war. Ich glaube, das hält man nicht lange durch. Aber die Höhe passt noch ganz gut. Und ich glaube, also Axl Rose zum Beispiel, der hat ja so super extrem gesungen in seinen jungen Jahren. Und das kannst du, glaube ich, nicht lange durchhalten. Also es ist diese extrem schneidende Stimme damals, die packst du nicht lange. Und schon gar nicht im Alter. Das ist, kann er nichts dafür. Es geht halt nicht. Es ist, sagt halt die Biologie, nö. Und deswegen denk schon früh dran, welchen Weg du einschlägst als Sänger. Wenn einfach Bass gewesen wäre, bum, 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 am Brunnen vor dem Tore, könnte er noch mit 100 singen, aber so.
You're in the jungle, baby. Wow, you're gonna die.
Und keiner nimmt ihn mehr ernst.
Das war jetzt wieder mehr Jar Jar Binks.
Es sollte Mickey Mouse sein, aber ich kann Mickey Mouse nicht, weil ich nicht weiß, wie Mickey Mouse macht. Aber der klang so wie Mickey Mouse. Mhm. Das war ja das Schlimme bei diesen Konzerten. Das, wo damals die Gänsehaut aufkam und wo die ganze Wut, die man nicht zuordnen konnte und nicht irgendwie filtern und nicht, wie heißt das, nicht in eine Richtung schicken konnte, die hat er ja für uns rausgelassen gewissermaßen. Und das war diese wahnsinnig fiese, schreiende Stimme und die fand ich sensationell und davon ist halt nichts mehr da. Und bei Bruce Springsteen ist es noch gut. Das klingt alles noch sehr, sehr gut, was er macht. Und der macht so die entspannteste Show, die man sich vorstellen kann. Also der hat halt Bruce Springsteen und hat halt nur eine Bühne. Hat halt eine Bühne und Instrumente und ein paar Leinwände. Und du denkst dir, ja, es geht auch. Wenn du es richtig kannst, brauchst du diesen ganzen Quatsch gar nicht. Sehr gut. Guter Mann. Bruce Springsteen, bester Mann.
Mhm. Ja, ich habe vor ein paar Jahren mal, bin ich da draußen mit, da waren Besucher waren da und haben überlegt, was könnte man dann jetzt vielleicht machen, und war zufällig Metallica-Konzert, ich glaube, ich hatte hier auch davon erzählt, und dann saßen wir mit den Besuchern auf dem Olympiaberg und haben da von außen Metallica gehört und ein bisschen die Laser gesehen und sowas, und da war das Publikum auch relativ entspannt und nett, und das war ganz, ganz okay, war halt trotzdem halt dann nur Metallica, weil es gibt mir insgesamt wenig. Die waren auch so ein bisschen sehr aggro dem Napster gegenüber und sind immer so extra Copyright-Cops und sowas bei Metallica, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf hatte. Aber war nett, war ein schöner Abend, eine schöne Sommernacht.
Ja. Bei Bruce Springsteen war es mehr so eine dörfliche Stimmung. Man kennt sich, als würde man mit alten Freunden dort sitzen. Ich wollte eigentlich auch auf den Olympiaberg, aber der war natürlich so dermaßen bummvoll mit Menschen, dass ich es dann gar nicht erst versucht habe, darauf zu kommen. Und ich stand dann einfach da direkt vor der Wand, vor dem Stadionzaun.
Ich habe aber vor ein paar Wochen war auch eben dieses Sommernachtstraumfeuerwerk im Olympiapark.
Du warst da.
Und ich war natürlich nicht drinnen, sondern draußen. Weil es kostet auch irgendwie sehr viel Geld und irgendwie, das war auch mal gratis. Irgendwann mal. Auf jeden Fall. Und jetzt hat ja so ein Feuerwerk durchaus auch so das an sich, dass man das von ein bisschen weiter weg auch noch ganz gut sieht.
Ja.
Und ich muss ja auch sagen, ich habe das mal von innen gesehen und da diese Interaktion von irgendeiner Musik und dem Feuerwerk, das passt nie. Das passt nie zusammen. Das macht keinen Sinn, irgendwie Musik zu spielen und dann, weißt du, wenn so eine Rakete, die braucht ja auch irgendwie, weiß nicht, 10 Sekunden von unten bis nach oben und dann macht sie oben Pop. Und das passt ja nie zu dem Song, der da läuft. Das ist also auch nicht im Takt oder irgendwas. Das sind halt so wie zwei Shows. Das ist so wie als würdest du Kinofilm spielen und gleichzeitig Eislauf veranstalten. Das hat nichts miteinander zu tun. Ja, es ist so. Ja,
bei mir war das damals ganz gut. Ich war mit einem Freund mal dort und wir haben uns unfreiwillig reingeschlichen. Habe ich, glaube ich, erzählt. Wir standen da vor dem Zaun und sind an den Zaun gegangen und dann hat der Aufpasser am Zaun uns gefragt, wollt ihr zur Geburtstagsfeier? Und wir sagten, ja. Und dann hat er die Tür aufgemacht und wir sind dann hochgelaufen zu dieser, wie heißt die, Olympia-Alm oder so. Da oben sind wir, irgendwo auf dem Berg ist so eine Almhütte und da kann man sich, so ein kleiner Biergarten, da kann man sich wunderbar hinsetzen. Und dann saßen wir da im Gras und haben Peter Cornelius, den sehr verehrten, gehört. Du, entschuldige, ich kenne die, weißt schon?
Kenne ich nicht.
Du, entschuldige, ich kenne die. Bist du nicht die Kleine?
Nein, bin ich nicht.
Das kennst du bestimmt.
Nein.
Aber das Lied kennst du doch.
Nein.
Doch, und Reif für die Insel. Nein. Hörst dir nachher mal an, du kennst das.
Na gut.
Wenn du das nicht kennst, dann hast du nie Stress empfunden und hast nie dieses Lied lauthals mitgesungen. Und der Kaffee ist fertig?
Nein.
Das wird doch das ist eigentlich dein Lied.
Ja, aber ich kenne das nicht.
Der Kaffee ist fertig.
Vielleicht redst du mal mit meinen Nachbarn, die können das vielleicht.
Nein, jetzt hör aber auf, du willst mich in eine Schublade mit deinen Nachbarn werfen? da müssen wir gucken.
Auf jeden Fall war diese Veranstaltung mit diesem Feuerwerk und zugleich war das Tollwood Festival, das ist auf dem gleichen Gelände sozusagen, und zugleich war in der BMW-Welt noch eine Großveranstaltung, ich weiß nicht was, aber da war auch relativ viel los und ich habe mir gedacht, ich kann mich ja irgendwo im Auto hinstellen und dann aus dem Auto dieses Feuerwerk sehen.
Ja.
Und da war ich nicht alleine, das haben sich noch ein paar andere gedacht, plus der normale Verkehr, plus die Leute zum Tollwood, plus die Leute zur BMW-Welt. Also war da ein bisschen was los. Mhm. Und das war also richtig so, die Polizei hat schon damit gerechnet, dass das irgendwie so ein bisschen mehr ist. Deswegen haben sie die ganze Ampel vor der BMW-Welt, die ganze Riesenkreuzung, haben sie schon mit Polizisten geregelt. Also was irgendwie Ampel abgeschaltet oder die lief aber noch, aber dann stand Polizisten da, haben da einen Winkemann gemacht. Und es war sehr, 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 sehr viel los. Und dazu halt noch die ganzen Leute auf ihren Rollerchen und die Leute in der BMW-Welt aus ihren Reisebussen. Die Ladesäule bei der BMW-Welt, die ist nicht mehr öffentlich. Die steht da noch. Also da steht jetzt eine neue Säule und die war auch eine Weile öffentlich, aber die ist nicht mehr öffentlich. Und das sieht man von außen nicht. Und dann fährst du da rein und willst da vielleicht dich anstecken und laden. Und sagt die Ladesäule, nee, nur für BMW-Mitarbeiter raus hier.
Huch.
Und es läuft sofort so ein Wachmännchen, läuft der hinterher und sagt so,
Nein. Finger weg von unserem Strom.
Ja, und dann habe ich in der, die haben mir, also danke BMW, sehr gut. BMW hat mir die ersten 2-3 Jahre Strom geschenkt. Das war super, danke.
Okay.
Also das war die ersten 2-3 Jahre habe ich auf BMWs Kosten getankt.
Mhm.
Das war ziemlich nice. Aber die sind jetzt alle weg, die ganzen Säulen. Und ich habe dann in der Ackermannstraße, im Ackermannbogen, habe ich ein Plätzchen gefunden. Da hat sich so eine spontane Feuerwerksparty aufgemacht, wo einfach Leute stehen geblieben sind auf der Straße und dann das Feuerwerk geguckt haben. Und es war sehr, sehr nett und sehr laut und sehr lang. Und die Raketen haben die ganze Zeit die Alarmanlagen von den Autos ausgelöst. Jedes Mal, wenn es gescheppert hat, so.
Das waren die Teil des Konzepts.
Glaubt.
Kann das sein?
Nee.
Das, ja, also hier gehen, in meiner Gegend gehen sehr oft Alarmanlagen los. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung, weil das einfach, vielleicht sind einfach Alarmanlagen noch nicht so richtig ausgereift. Und ich könnte mir manchmal auch vorstellen, dass es Teil einer Performance ist. So, dass irgendwelche Münchner Künstler hier so performen. So Tänze, Balletttänze, also wilde Tänze, Modern Dance über Auto. Dächer und dann geht einfach immer die Alarmanlage los.
Ich habe mir doch vor ein paar Monaten schon mal Bastis Tesla ausgeliehen, um mal mit dem Ding einmal um den Block zu fahren und mein Auto hat mich auch irgendwie geärgert, weil wieder die Klimaanlage, die macht manchmal das Gegenteil von dem, was man sagt. Also man macht kühlen und er macht heizen.
Mhm.
Und dann muss man die Klimaanlage ausschalten, wieder einschalten, dann wird sie vielleicht dann dreht sie sich in die richtige Richtung. Und war schon ein bisschen so angefressen von diesem Auto und dann stelle ich mein Auto beim Basti vor der Tür ab, sperrt es zu, setze mich in Bastis Auto rein und stelle da so ein, zwei Sachen ein und die Alarmanlage an meinem Auto geht los. So direkt noch so als
Eifersucht.
Der weiß schon, der Golf weiß schon, dass es nicht mehr lang mit ihm läuft, ja. Und zwar ist die Dashcam ist abgefallen von der Scheibe, der Saugnapf hat nicht richtig gehalten. Dann fällt die Dashcam von der Scheibe runter und dann geht der Bewegungsmelder in dem Auto los und dann geht die Alarmanlage los.
Schön, ein Auto, das ich selbst sehr gut zu beschäftigen weiß, auf jeden Fall. Und dann ging der Feuerlöschschaum los, woraufhin automatisch die Werkstatt angerufen wurde und dann, ja, bla bla bla, eine Riesenkettenreaktion. Das war nicht so gut für die Q-Elsa.
Mhm. Ja. Ja, aber der VW schickt jetzt schon Briefe, die wollen das Auto jetzt zurück.
Ach.
Finde ich ein bisschen frech, aber gut.
Und du sagst, hier nimm.
Ja.
Ich habe einen BMW, ich hab Bastis Tesla, ich brauche euch nicht. Tschüss. Mhm. Könnt ihr kurz dem Basti das erklären, dass ich seinen Wagen habe? Wiedersehen, danke. Basti steht da vor der leeren Auffahrt.
Ja, nee, der hat ja noch mehr Autos.
Okay, das ist eigentlich das Beste. Man weiß schon gar nicht mehr, was ich ihm schenken soll. Der hat schon alles. Und dann dachte ich mir, ein Auto kann ich ihm wenigstens wegnehmen. Das ist doch wirklich, also sollte man nicht übertreiben. Nicht immer so hoarden, nicht mal so Car-Hoarding betreiben. Mhm. Ja.
Ja, er hat einfach bisschen Timing, bisschen Pech. Ist so schlecht vom Timing, aber man konnte es auch nicht wirklich wissen, weil jetzt im Nachhinein habe ich nochmal nachgesehen, Ich hatte ja zuerst den weißen Golf, jetzt habe ich den schwarzen Golf. Der weiße Golf, den hätte ich ja auch vom VW abkaufen können. Da haben die mir ein Angebot geschickt und es war zum damaligen Zeitpunkt lächerlich viel zu teuer. Also so damals echter Restwert von dem Auto waren sowas wie 15, 16, habe ich damals nachgeschaut. Und VW hat mir angeboten, den für 19 zu übernehmen oder so. Habe ich gesagt, nee, behaltet mal, danke, tschüss. Jetzt schaue ich, was wäre jetzt der weiße Golf nach 6 Jahren, was wäre der jetzt wert mit irgendwie 60.000 Kilometern drauf? Der wäre jetzt 22 bis 25 wert. Also ich hätte den alten Golf abkaufen können, viel zu teuer, den noch 3 Jahre fahren und hätte jetzt noch mehr Geld rausbekommen, weil der Gebrauchtwagenmarkt so kaputt ist.
Oh.
Und dieses Auto, dieser weiße Golf, den sollte jetzt niemand mehr fahren. Der ist durch. Der war vor 3 Jahren war der schon durch. Aber so ist das. Angebot.
Wie durch?
Die Batterie war durch. Die hat das mir übel genommen, dass ich so viel gratis beim BMW geladen habe.
Du lädst bei Fremdfirmen? Okay.
Und so viel schnell geladen, das hat dann die Ladegeschwindigkeit begrenzt.
Ei.
Und sonst war der okay, aber halt technisch jetzt so auf dem Stand von vor 10 Jahren oder so. Also das will man heute nicht mehr haben. Und der ist ganz bestimmt jetzt keine 19, 20, 25.000 Euro wert.
Wenn der Markt das sagt.
Wenn der Markt das sagt, dann hat der Markt vielleicht recht, aber nicht mit mir, Freundchen.
Nicht mit dir, Freundchen. So ist recht.
Ja, naja.
Autos. Habe ich dir erzählt, dass ich die Colt Sivas erste Season gekauft habe?
Ja, und wir haben
Colt für alle Fälle.
Colt für alle Fälle, und da habe ich eine gute und eine schlechte Nachricht für dich.
Colt kommt als Kinofilm mit der Originalbesetzung. Die leben alle noch, glaube ich. Und die schlechte Nachricht, Colt fährt immer noch ein Verbrenner und wird deswegen gemobbt.
Du hast neulich ein Foto getwittert von der Karo-Party.
Ja, Karo-Kalypse bei Colt Sivas.
Da war so Karo-Tischdecke, Karo-Vorhang, Karo-Hemden, Karo-Röcke, alles.
Ja.
Und da ist mir aufgefallen, wieso du gesagt hast, dass auf diese ganzen alten Serien, dass da die Leute so dicke Beinchen haben.
Ja.
Das ist das Seitenverhältnis vom Fernseher. Du hast ja einen Breitbildfernseher. Und dein Videoplayer, der streckt es offensichtlich falsch in die Breite, oder der Fernseher streckt es in die Breite, das 4:3-Bild, das fast quadratische Bild von dem alten Röhrenfernseher wird in die Breite gestreckt auf deinem Fernseher, und deswegen sehen die ganzen Leute und die sexy Bikini-Models alle so ein bisschen dicklich aus.
Meinst du?
Ja, das sieht man auf diesem Foto von deiner Karo.
Guck, wie gut das ist, dass ich das ab und zu mache. Aber was mache ich dagegen? Ich weiß es nicht.
Du stellst es anders ein, dass der das Seitenverhältnis richtig eingestellt
hat. Boah, das ist ja ein Stress. Ja, nee, dann gucke ich lieber nicht mehr.
Das heißt aber auch, wenn zum Beispiel der Colt Sivas so auf dem Bett liegt, dann ist er auf einmal wieder sehr lang und schlank.
Das werde ich mal ausprobieren. Mal gucken, ob ich da was finde. Ja. Das Schöne an Colt Sivas jedenfalls ist, also die Fälle sind hanebüchen natürlich. Mhm. Wie alles, was in den 80er Jahren geschehen ist, alles, was uns in den 80er Jahren komplett gefesselt hat, völlig hanebüchen war. Aber es gab 2 nette Begegnungen. Einmal war Colt Sivas mit Howie Manson auf Hawaii. Und wen hat er wohl auf Hawaii getroffen? Das ist sehr charmant.
Dingens hier, Magnum?
Magnum. Mhm. Tom Selleck hat eine Gastrolle. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die haben nur kurz Hallo gesagt. Mhm. Aber sehr, sehr lustig. Das ist großartig. Ich mag das ja, wenn so Sachen dann zusammenspielen. Und da traf er kurz Tom Selleck. Ich weiß gar nicht, ich glaube sogar als Magnum, aber ich bin nicht mehr sicher. Und einmal traf er eine der Frauen, die ich in Teenager-Tagen gerne geheiratet hätte, weil sie, wie hießen die nochmal? Sie hieß, ich habe ihre Filmrolle vergessen, Erin Gray. Die hat bei Buck Rogers diese Erdkommander-Frau gespielt. Und eine der atemberaubendsten Personen auf dem Planeten. Und das war in den 70ern, glaube ich, schon, oder 80ern. Und Erin Gray hat, ich habe auch vergessen, was sie gespielt hat, irgendwelchen Quatsch, irgendwas gespielt. Aber das war auch ein lustiges Wiedersehen.
Je nachdem, welche Version von dem Bild ich hier sehe, ist dieser Overall so entweder lila oder blau. Und so Glitzer Buck Rogers Outfit irgendwie.
Ich glaube, er weiß, aber...
Es gibt noch eine weiße Mini-Rock-Version davon. Vielleicht kennst du die noch besser.
Nee, es gab so einen weißen, so ein weißes... Achso, hier ist auch noch hier blau. Ja, das ist sie, glaube ich. Stimmt, das ist sie tatsächlich. Also ich meinte jetzt dieses weiße Stormtruppen-Outfit nur in Stoff und ohne Helm. Und die war einfach atemberaubend. Und die hat Buck Rogers mal gerettet und so, als der meinte, hey, ich gehe mal hier kurz in die völlig zerstörte Stadt. Und dann kamen diese ganzen Monster, Mumien, Mutationen. Und die haben ihn dann gejagt. Also nicht ihn, sondern die haben eigentlich Twiggy gejagt und Dr. Theopolis wegen der tollen, teuren Leitungen in ihren Roboter, also der ist mit zwei Robotern unterwegs gewesen.
Sie und hat verschiedene,
ganz spannend.
Mit dem weißen Outfit hat sie verschiedene Kopfbedeckungen, nämlich einmal so ein Helmchen, so ein weißes Helmchen, so ein bisschen Battlestar.
Ja.
Und
ja,
dann hat sie als anderes hat sie noch so ein Häubchen, entweder Stewardess oder McDonalds-Bedienung.
Ja, daran erinnere ich mich nicht. Aber stimmt, den Helm weiß ich, das war der Helm, weil sie ja auch geflogen ist. Da musste sie auch mal rumfliegen. Und ja, ach Gott, die 80er. Ich hatte eine schöne Kindheit, Freunde. Damals dachte ich noch, Colt Sievers hätte coole Fälle. Obwohl er immer noch sympathisch ist. Ich muss gestehen, ich finde ihn immer noch lustig. Das war mein Lieblingsding ist eigentlich, ist mir nie aufgefallen als Kind, weil ich, glaube ich, so gefesselt war von den Bildern. Der Vorspann von Colt Sievers ist, das sind zwei Vorspänne eigentlich, und zwar die sind in der Summe viel zu lang. Das ist einmal das Lied, das alle kennen. Well, I'm not the kind. Ja, da singt er nicht kind, ja. Oder singt der Guy? Weiß ich jetzt gar nicht. Jedenfalls das mit dem Schnipsel und dann, hallo, ich fahre mit dem Auto rum und dann spielen die das Lied ab und dazu kommen diese Lieder und dann kommen diese Bilder und dann kommt, dann erzählt er noch, dass er Colt Sievers ist und ich bin das, was man beim Film einen Stuntman nennt. Und dann erzählt er noch so ein bisschen über sich. Und da kommt praktisch ein zweiter Vorspann mit anderer Musik. Mhm. Und bla bla bla, ich bin der unbekannte Typ hier, der nie Applaus bekommt und bla bla bla, ein bisschen herumgedödelt. Und warum ich so von diesen Menschen erzähle, ich bin es selbst, Colt Sievers, bla 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 bla. Und das sind jedes Mal zwei Vorspände, was unfassbar, also nach beim zweiten, dritten Mal wahnsinnig nervt, weil das einfach, ja doch.
Ist das von der deutschen Version vielleicht oder sowas? Weil da wird ja manchmal, zum Beispiel die, ist das beim Dings, beim Knight Rider, der hat ja auch diesen Text auf dem Vorspann, aber der ist glaube ich auch im Original drin oder, ja doch, der ist auch drin. Mit einer Stimme, die mir weniger zusagt als die deutsche Version tatsächlich in einem Vorspann. Ein Mann und so ein Auto kämpfen gegen das Böse.
Ja, genau.
Das Unrecht.
Ja.
Solche Sachen. Bonnie, ja. Bonnie vom Knight Rider in dem Overall ist natürlich auch nicht schlecht.
Ich habe Knight Rider nie so richtig gesehen. Das war, glaube ich, eher so ein Bayern-Ding, kann das sein? Das lief auch im ORF.
Das lief auch im ORF, ja.
Denn ich habe das im Norden tatsächlich nie so gesehen. Also irgendwie war das, glaube ich, wirklich eher ein Phänomen, das im süddeutschen Raum gesehen wurde. Und bei uns, wir hatten das A-Team. Aber ich habe ARD und CDF nur geguckt, natürlich damals. Und das war
ich
nicht
weiß
so leicht.
Nicht, wo das hier erstmal lief, weiß ich nicht.
Auf jeden Fall lief es im ORF, das weiß ich nämlich, weil das, glaube ich, Menschen aus meiner Umgebung dort gesehen haben.
Ja, das stimmt, ORF war auf jeden Fall,
und
war auf jeden Fall dabei.
ORF war ja so das coole Ding überhaupt. Also das war ja sowas, wo alle neidisch hätten sein sollen, hätten sie es gewusst. Man schickt Blaulicht nach mir.
Das kostet normal 50 Euro.
Ja, aber das ist, ich kenne die Leute ganz gut und so, sind schon wieder weg.
Ist das so ein Code von den Polizisten, so das normal kostet 50 Euro und einen Punkt, aber wenn sie die 50 Euro jetzt zufällig mir in die Hand drücken, dann kostet es nichts.
Und der Punkt ist vergessen. Den Punkt kriegen sie gut geschrieben sogar. Die haben einen im Sinn. Keine Ahnung, das weiß ich nicht.
Ich spiele da nicht mit bei diesem Punktesystem, aber das, wie viel darfst du haben?
Keine Ahnung. Ich habe mich ein Auto, bin ich Autofahrer? Nee.
Ja, aber du kriegst ja auch Punkte, wenn du auf dem Rad betrunken erwischt wirst.
Ja, fahre ich Rad? Bin ich betrunken? Ich bin wirklich, was das angeht, nun wirklich der langweiligste Verkehrsteilnehmer auf dem Planeten. Also das ist, ich bin seit, glaube ich, 10 Jahren nicht mehr betrunken gewesen. Also bis auch hier in dieser einen Podcast-Folge, als ich Schnaps probierte. Und ich bin seit, ich glaube, 5 Jahren nicht mehr Auto gefahren. Und was war noch? Ach, Radfahren. Radfahren schon.
Rad aber, oder Roller oder solche Sachen.
Aber mache ich ja nie parallel. Also entweder trinke ich was oder ich fahre irgendwas anderes. Mhm. Oder ich fahre irgendwas. Aber das, nee, es kommt nicht vor tatsächlich. Mhm, deswegen Punkte, nicht mit mir, Freunde.
Ja, oder Flensburg, in der falschen Richtung über einen Zebrastreifen gelaufen.
Ja, nee.
So quer über die Straße.
Ja, oder auf im Handstand hinüber. Hm? Herr Seidel, das sehen wir nicht so gerne. Flensburg klingelt. Nö. Nee, ich mache da nichts. Ich bin ein sehr langweiliger Verkehrsteilnehmer.
Na gut.
Ich gehe nicht mal bei Rot über die Ampel, wenn keiner da ist.
Ich habe ein Auto gesehen, das war irgendwo in Schwabing geparkt. So ein sehr, sehr alter, so ein sehr hübscher alter Peugeot, Renault, irgendwas, Citroën, irgendwas. Dieses hübsche alte 60er-Jahre-Auto mit so einem Dach, wo die Hinterreifen im Gehäuse verschwinden.
Ah, ja.
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 Und da stand vorne ein, das war relativ falsch geparkt, da stand vorne ein Zettel auf dem Dashboard, lag da, da stand von Hand drauf geschrieben, mit Motorschaden liegen geblieben, bitte nicht abschleppen oder so.
Mhm. Datum 17.02.1412.
Das kann man ja immer hinschreiben. Ach ja, das alte französische Auto, natürlich hat das einen Motorschaden. Ach,
ja.
Da kann man ja nichts machen, diese Abschleppwägen, die brauchen ja auch immer Wochen, bis sie kommen.
Ja, das ist der Zettel schon ganz vergilbt, Fahrer längst verstorben. Ja, aber das ist,
Das machen ja auch Leute, dass sie so, Achtung, dringende Arzneimittel sich in die Heckscheibe reinkleben. Obwohl sie nur in die Kneipe gehen, einen saufen.
Das ist natürlich verboten, das machen wir nicht. Nur wir machen das.
Oder im Auftrag der Deutschen Post hängt man sich auch gerne in solche Autos
ja,
rein.
Ja, einfach alles. Ganz gefährlich, alle möglichen Schilder, die man, die in großer Zahl kursieren, das ist immer hilfreich. Im Auftrag der deutschen Polizei.
Das gibt's
natürlich
auch. Es gibt auch Leute, die kleben sich diese Gewerkschaft der Polizeisticker aufs Auto, weil sie meinen, dass sie dann besser davonkommen.
Kollege, hören Sie mal. Ist schon klar, Herr Seidel. Ja, komm, machen Sie mal den Kreppaufkleber da wieder ab. Ja, machen Sie mal los. Mhm. Was haben Sie da noch für ein Board? Mhm. Feuerwehrgewerkschaft, Verdi allgemein. Gewerkschaft der Verkehrsüberwacher, Gewerkschaft der Vollidioten, Herr Seidel, das kaufen wir nicht ab.
ADAC, österreichisches Pickel, Schweizer Maut.
Mm-hmm. Mafia, ja, sehr interessant. Bedienstete der Stadt München, Bedienstete der Stadt Hamburg. So, dann, wenn man dann zu freundlich lächelt, geht das. Aber meine Ehrlichkeit verlangt es, dass ich das nicht tue.
Naja, ja. Ich habe ein bisschen ferngesehen, nämlich die Straßen von San Francisco.
Oh, noch so ein, also das war schon 70er Jahre.
Das sind die 70er Jahre.
Ja.
Und zwar mit einem sehr, 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 sehr jungen Michael Douglas in einer der beiden Hauptrollen.
War das nicht Kirk Douglas noch?
Nee, war Michael Douglas.
Echt?
Michael Douglas ist jetzt sehr alt und war damals noch sehr jung.
Ja, das stimmt. Ich dachte, das war echt schon Michael Douglas, das war schon der junge Michael Douglas. Mhm. Ah, interessant. Hätte ich es anders gesagt. Okay, gut.
Und
gut.
Der andere Kollege, der ist hauptsächlich wohl aus den Straßen von San Francisco heutzutage noch bekannt, das Gesicht. Und
Bei Michael Douglas genau anders, den kennt man für 7 Milliarden andere Sachen, aber nicht dafür.
Genau.
Nicht zwingend.
Und ich habe das sicherlich irgendwann mal gesehen, das lief sicherlich irgendwann mal, aber ich hatte auch früher so in den 80ern, ich hatte ja keine Vorstellung, was es in den USA überhaupt für Sachen gibt. Also ich wusste ja nichts. Ja, ich wusste ja nicht, was der Unterschied zwischen New York und Florida und Miami Vice und irgendwie Columbo in LA und in San Francisco und der Magnum auf Hawaii. Wo ist denn zum Teufel Hawaii? Wer weiß das denn schon von hier aus? Ja. Du hattest ja keine Wikipedia zum Nachsehen.
Und es gab sowas wie Lexikon ja nicht.
Nee.
Das gab's in so einer Karte. Das kannten wir ja nicht.
Aber da ist ja niemand hingegangen und sagt, hier, guck mal, das San Francisco, das ist was ganz anderes als jetzt zum Beispiel New York. In New York gibt's gar nicht so viele hügelige Straßen zum Beispiel.
Mhm.
Und hügelige Straßen in San Francisco sind tatsächlich sehr lustig. Da bin ich ja auch selber mal rumgegurkt und das ist sehr lustig für das Auto, weil wenn du ein bisschen zu schnell über so einen Hubbel fährst, dann fliegt das so ein bisschen. Und diese alten 70er-Jahre-Schlitten, die sind natürlich gefedert, also hauptsächlich bestehen die aus Federn. Ja, das ist
und wie ein Vogel.
Die sitzen ja, die hüpfen über diese schiefen Straßen drüber und das ist alles gefühlt noch viel weiter weg als zum Beispiel Columbo. Also jetzt Straßen von San Francisco habe ich diese erste Folge gesehen, den ersten Fall angeschaut. Und das fühlt sich an nicht wie 50 Jahre her, sondern wie 100 Jahre her. Also Das ist so sehr, alles super low-tech. Das Komplizierteste, was die da haben, ist ein Telefon. Ja? Ist ein
Blinker. Ja.
Und vielleicht mit viel Fantasie noch ein Funkgerät für die Polizeiautos, aber das war es dann auch schon. Ne? Uh-huh. Und ansonsten ist es halt davonlaufen, jemandem aufs Maul geben und irgendwie Leute befragen. Also sehr, sehr low-tech alles. Und irgendwie in der ersten Folge, irgendwer muss ins Krankenhaus, genau, irgendjemand wird umgemessert oder sowas und muss ins Krankenhaus und dann kommt der Krankenwagen. Und meinst du, die geben dem eine Infusion oder machen ein EKG dran? Nee, die fahren den einfach nur so halbtot, wie er ist, ins Krankenhaus und gucken, vielleicht überlebt er die Fahrt, vielleicht auch nicht, aber wir machen da jetzt mal nichts, gell?
Ja, lass die mal für sich sein, so ein bisschen. Sollen wir mal überlegen, was er da gemacht hat, was er damit hat sich machen lassen.
Und der Kollege von Michael Douglas, der steigt mit in den Einkaufswagen, in den Krankenwagen und redet ihm gut zu. Ja, denk an deine Frau, du schaffst es schon, du überlebst es, halt durch. Und dann
hör mal auf zu bluten hier. Hör mal da auf zu bluten aus dem Fuß. Schluss. Ja.
Und also der Krankenwagen ist halt auch so, da ist halt nichts drin, das sieht aus wie von DHL. Ne? Ist einfach nur so, hinten kannst du den Typen reinschieben und dann fährt er zum Krankenhaus und im Krankenhaus ist vielleicht ein Arzt, der hat ein Messer und eine Spritze. Mehr hat der auch nicht, der hat ja nichts. Das ist also reine Zufall, ob du da überlebst, wenn du da umgemessert wirst.
So war das in den 70ern.
Na, wahrscheinlich.
Machen wir uns nichts vor, ja klar. Ich habe sie noch erlebt.
Ja, aber du hast ja die 70er auch überlebt irgendwie.
Ja, irgendwie, aber nur weil ich mich nicht in Straßenmechereien habe hineinziehen lassen. Keine Straßenmesserstecherei, bitte. Und dann war ich, so habe ich überlebt. So habe ich überlebt. Und Oldenburg war ein heißes Pflaster.
Der erste Fall, da sind sie irgendwie eine junge Frau, hat irgendwas mit einem Anwalt oder Steuerberater oder sowas. Und ihr Bruder ist aber drogenabhängig.
Aha.
Und das macht alles kein, also die Story ist kompletter Quatsch eigentlich. So, wenn ich da nochmal drüber nachdenke, das hat alles keinen Sinn gemacht. Und Sie stellen halt auch so, der drogenabhängige Bruder ist so total, aus 70er Jahre sich total fertig, aber halt ein Witz gegen die Realität heute in San Francisco. Ja. Ja? Also, weil die Drogen aber damals nichts getaugt haben. Das ist heute einfach, gibt's härteres Zeug.
Ja. Wir haben heute Red Bull.
Und die kann man sich so aus so einem historischen Interesse irgendwie anschauen, weil halt alles irgendwie super alt ist und weil alle Autos super krasse Oldtimer sind. Weil die Autos, die 1970 in San Francisco rumfahren, die sind halt aus den 60ern und 50ern.
Mhm.
Und alles ist sehr leer, einfach wenig Autos, wenig los, wenig Leute. Es ist alles so, auch so, weißt du, in einer Polizeistation oder so, haben sie halt auf dem Tisch steht halt bestenfalls eine Schreibmaschine. Ja, und sonst nichts.
Beim Chef.
Ja.
Bei den Großen.
Das ist ganz lustig. Das ist gerade irgendwie auf Amazon gelandet. Kann man mal reinschauen, muss man nicht. Aber man kann zum Beispiel die Frisur von Michael Douglas bewundern. Die hat auch noch so ein Eigenleben. Das ist so ein bisschen wie Chewbacca.
Ja, das stimmt. Dafür war er irgendwie bekannt. Aber das war, glaube ich, später auch noch so bei der Jagd nach dem grünen Diamanten.
Mhm.
Da hat er auch noch so eine sehr fluffige, federnde Frisur. Und hinten zu lang. Vorne auch zu lang, aber hinten erst recht zu lang. Ja, so ein bisschen wie Patrick Swayze später.
Ja.
Wo man auch sagen muss, Sexsymbol, man mag sich nicht vorstellen, wie viel Sexsymbol er geworden wäre, wenn die Frisur noch besser, ein Hauch besser gewesen wäre. Aber so hat es ja nur für den, immer zweiten Platz gereicht. Na gut, Patrick Swayze war schon lange Zeit, glaube ich, so die Nummer eins, oder? Der Herzen, glaube ich.
Ja, es gibt diese eine Szene in Basic Instinct, wo er in den Club geht. In den Techno-Club.
Patrick Swayze?
Nein,
Michael Douglas. Ja.
Habe ich Swayze gesagt? Nein.
Nein, ich habe Swayze gesagt.
Basic Instinct ist Michael Douglas.
Genau. Und
da geht er irgendwann in den Club, in den Techno-Club, wo er irgendwie er verfolgt die Freundin von der Dingens. Wie heißt sie dort? Die Dingens?
Wie sie dort heißt, weiß ich nicht.
Irgendwie die Roxy oder sowas ist da irgendwie hingefahren. Und ich glaube, da hat er nur so ein Unterhemd an. Und er ist eigentlich viel zu alt, um so im Techno-Club nur ein Unterhemd anzuhaben, glaube ich. Und dann tanzt er. Und da gibt es auch Diskussionen online drüber, ob das, was er da macht, ob das als Tanz durchgeht.
Fernseh-Amerika diskutiert. Ist das ein Tanz?
Mhm. Weil es hat so ein bisschen was von Pulp Fiction, aber halt nicht richtig. Und es ist so, ich weiß nicht.
Ja gut, das war sehr vor der Zeit. Immerhin.
Aber nur ganz knapp, also.
Ja, Catherine heißt sie da irgendwie, Catherine irgendwas.
Tramiel. Catherine Tramiel, richtig.
Ja, genau. Schön, sehr schön. Wenn man Basic Instinct eingibt, dann kommt als Bildvorschläge genau ein Motiv. Das ist so großartig. Fünfmal hier, ich habe hier fünf Bilder, die angezeigt werden und es ist fünf, Entschuldigung, einmal ist es das Video, das Cover, das Filmplakat gewissermaßen, aber vier von diesen Fotos sind das Foto oder die Szene natürlich. Ich glaube, das ist wirklich Ikone.
Warte mal, ist das überhaupt kein Unterhemd? Was rede ich denn?
Du redest Unfug.
Er hat so einen Strickpulli an, das ist es nämlich. Der Strickpulli. Wieso hat er einen Strickpulli an?
Weiß ich nicht, weil man lange Zeit Strickpullis trug.
Ja, aber doch nicht im Club. Ich meine, was ist das denn für ein Fummel?
Vielleicht hat er das andere in der Wäsche. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ach so, zeig mal her. Da.
Er ist ja auch so irgendwie fertiger Kopf und so. Ne? Also der hat ja auch nichts zu Hause. Das war das der einzige Pulli, den er noch hatte. So ein zerrissener Strickpulli.
Ja, aber das ist doch relativ cool. Das ist, glaube ich, so ein, hier, das schaut aus wie so ein Kaschmir-Pulli mit so einem Kragen. Das ist aber, hat man eine Zeit lang getragen. Ich habe auch eine Zeit lang so Pullis getragen.
Löst du so deine Fälle?
Wenn Sharon Stone dabei hilft, würde ich mich dafür würde mich dafür bereit erklären, ja. So, guten Tag. Und der Philipp stand wochenlang mit seinem Pulli an den Ausfallstraßen von Oldenburg und Holstein und keine Sharon Stone kam vorbei.
Daumen rausgehalten.
Ja, hallo. Sharon. Sharon. Gehe ich ihm doch wieder zur Schule. Die große Enttäuschung meines jungen Lebens. Und, aber der Pulli ist schon okay. Das hat man jetzt. Man trägt es, glaube ich, gar nicht mehr, ne? Fast gar nicht mehr. Aber jetzt, ich habe das ganz oft, ganz lange getragen, so Pullis. Das sieht unglaublich bescheuert aus bei mir. Weil ich, wie soll ich sagen, ich habe keinen Pullover-Körper. Ich habe keine Pullover-Figur. Mhm. Aber, mein Gott, der Teufel trägt manchmal Kaschmir.
Das, naja, es gab so ein Ding in den 90ern, dass du halt so ein Nike-Pulli oder ein Fila-Pulli oder ein...
Ja, das wäre eine ganz andere Zeit. Das ist ja eine ganz andere Generation.
Ja. Ich weiß ja nicht. Wo waren wir? Straßen von San Francisco.
Ja. Habe ich als Kind oft gesehen. Aber ich weiß nicht mehr davon. Aus dem Vorspann so grob.
Der Vorspann ist auch interessant. Da ist die Produktionsfirma wird so prominent genannt. Ich habe vergessen, wie er heißt, aber irgendwie eine Marvin Quinn Produktion oder sowas steht ganz groß drin. Wer? Nie gehört. Das ist aber sehr prominent im Vorspann genannt. Das war wahrscheinlich Verhandlungserfolg von Marvin Quinn oder wie auch immer der
heißt.
Warte mal, muss ich nachsehen.
Naja, aber denke dran, wie prominent Glenn A. Larson bei allen diesen Produktionen der 80ern genannt wurde. Das war auch, ich glaube, der hat einfach ungefähr 90% aller Fernsehserien der 80er produziert.
Quinn Martin. Mal nah dran.
Ja.
Und wer ist Quinn Martin Productions? Was war der? Was hat der gemacht?
Quinn Martin war unser Steuermann. Aushielt er, bis er das Ufer gewann. Und wer war's? Ich hänge nämlich gerade in der Vers.
Also der hat produziert The Fugitive, Cannon, The Invaders, Barnaby Jones, The FBI, The City, The Runaways, Senior Trip, Most Wanted, The Manhunter, The Fugitive, Manhunter. Dieses ganze Zeug.
Mhm.
Der war da groß dabei. Und der ist 87 gestorben und hat 21 Jahre lang am Stück nonstop Primetime-Fernsehserien produziert.
Da war er vielleicht der Vorgänger von Glenn A. Larson.
Mhm.
Oh, Glenn A. Larson. Ich habe noch nicht wieder versucht, wie Sean Connery zu sprechen, aber klang nicht so gut. Schade.
Hat schon seine Frau bei I Love Lucy. Okay. Der hat einfach die 60er und 70er und 80er hat der einfach Fernsehen gemacht. War wohl eine große Nummer.
Vermutlich, wenn er die Straßen von San Francisco gemacht hat und The Fugitive, also die Serie, also auf der Flucht.
Ja.
Aha. Habe ich nie gesehen. Ich kenne nur den Film mit Harrison Ford. Das reicht mir auch.
Der hat auch so einen Pulli an, so einen Jogginganzug.
Keine Ahnung.
Harrison Ford ist auf der Flucht in so einem Jogginganzug. Er sieht aus, als würde er nur laufen gehen.
Ja, und in Wirklichkeit flieht er. Das, wo der Hausmeister mitspielt, ne? Der Hausmeister aus Scrubs spielt er mit. Mhm. Ein Polizisten, glaube ich.
Der macht das mitunter, ja.
Ja. So war das. Soll ich dir erzählen, dass ich zwei tote Eichhörnchen erlebt habe in meinem...
Nein.
Ja, ja, ja. Es ist nicht immer nur süß und niedlich und hier Nüsschen knabbern und auf Bäumen rumhocken und mir die Mittagspause versüßen. Es ist... Ich gehe ja spazieren, gelegentlich. Mhm. Und da lag wirklich ein totes, breit gefahrenes Eichhörnchen auf der Straße. Das habe ich noch nie gesehen. Ich dachte, Eichhörnchen sterben nie. Ich dachte, die können gar nicht sterben. Und dann sah ich, es lag da wirklich, das war würdelos, zwischen all dem runtergefallenen Laub, was im Juli völlig normal ist, dass die Straßen voll sind mit Laub. Und da lag ein totes Eichhörnchen. Das hat mich betroffen gemacht. Da bleibt nicht viel übrig, kann ich dir sagen. Das ist also überwiegend buschiger Schwanz und so ein bisschen Rest.
Ja, das habe ich hier auf der Straße. Also hier im Kaff gibt es offensichtlich Eichhörnchen. Aber das Einzige, was ich je gesehen habe, war leider auch schon sehr platt.
Schlimm. Und dann habe ich ein Video gesehen, wie eine Möwe ein Eichhörnchen frisst.
Das habe ich auch gesehen, am Stück nämlich.
Am Stück. Mhm. Mit Haut und Haaren. Mhm. Die Möwen verlieren auch so ein bisschen den Verstand, glaube ich, und auch den Rest Anstand, den man noch so haben kann. Wenn du siehst, wie aggro die auf Touristen losgehen, wie die Fischbrötchen klauen und so, ja, die Möwen, die rasten völlig aus. Die Möwen sind die neuen Raben von, also Hitchcock war ein Scheiß dagegen, sagen wir es mal so.
Ja.
Hitchcock würde die Vögel heute mit Möwen drehen.
Da sind auch Möwen dabei.
Ja, aber das sind Scheißmöwen, das ist ein Dreck gegen das, was Möwen heute machen. Heute wären das so Hightech-Möwen, die wahrscheinlich noch Revolver unter dem Dings haben. Ja, wie heißt das? Flügel. Unter dem Flügel. Ein Revolver unter dem Flügel tragen, so im Holster. Und dann, guten Tag, gib mir dein Fischbrötchen. Nö. Und dann, während ich falle, lasse ich das Fischbrötchen fallen und die Möwe fängt es noch im Flug auf.
Ja.
So sieht es aus. Möwen, lass mich bloß in Ruhe.
Ja, also ich meine, die machen so eine ganz, ganz hübsche Hintergrundmusik für wenn, also so als Cue, als Audio-Cue, wenn du in der Fernsehserie sagen möchtest, wir sind jetzt am Meer,
dann machst du dieses. Oder am Hafen.
Genau. Hafen, ja. Schiffchen und solche Sachen, dann machst du dieses Möwengeräusch und weißt du, okay, ist klar.
Ja.
Und in San Francisco tatsächlich gibt es einen Rundfahrweg, habe ich sicher auch schon mal erzählt. Da kannst du nämlich. Ich glaube, ein 49-Mile-Drive oder sowas, also recht weit. Und da ist so ein Weg ausgeschildert und kannst irgendwo eine Karte suchen, wo dieser 49-Mile-Drive ist, wo du einmal so im Kreis um San Francisco und durch San Francisco durchgefahren wirst, wo halt alle hübschen Sachen sind und alle Aussichtspunkte und auch so ein bisschen außenrum. Da fährst du irgendwie durch einen Golfplatz durch und dann ist es sehr hübsch und dann fährst du an der Brücke vorbei. Und das ist so sehr, sehr nett und sehr, also abgesehen davon, dass alles voll ist mit fertigen Leuten und Ruinen und die ganzen Läden sind zu, weil die Leute so fertig sind, weil sie arbeitslos sind, weil sie wegen der IT-Branche aus den Wohnungen rausgeekelt worden sind und weil die ganze Stadt einfach kaputt ist und nichts auf die Reihe bekommt und einfach jeder nur das Weite sucht, sobald er kann. Aber sonst ist hübsch dort gewesen.
Sonst fahrt dorthin. Zieht dorthin.
Nee, also ich habe hab den Anfang davon, habe ich so ein bisschen online mitbekommen, dass, was war das denn? War irgendeine Apple-Veranstaltung, glaube ich. Die hatten so im Messezentrum, hatten sie was gebucht und dann haben halt, und war irgendwie ein anderer Veranstaltungsort, waren, weiß nicht, 200 Meter weiter oder so. Und da gab es schon so die Tipps von den Einheimischen, so, die Straße würde ich also nicht bei Nacht und nicht alleine laufen. Diese 200 Meter auf dem Gehweg sind viel zu gefährlich. So.
Mhm.
Na, also lieber nicht. Und auch so, wenn du ein Auto in San Francisco parkst, machst du am besten die Scheiben schon raus. Weil sonst werden sie rausgemacht. Ja?
Mhm. Schlimm.
Mhm.
Ich sehe jetzt gerade, ich habe mich noch nie so richtig mit San Francisco beschäftigt, außer durch Monk. Und es ist aber so, was ist das denn? Hier ist ja ein riesiger Park, das wusste ich gar nicht. So ein riesiger Golden Gate Park.
Ja, der ist nett.
Der ist riesig und schön. Der sieht aus wie der Westpark in München, nur in groß.
Also wenn du halt über die Golden Gate Bridge nach Norden fährst, ist da dieser ganze, das ist alles sehr naturbelassen und nett und hübsch und da habe ich mal versucht zu übernachten. Da habe ich gedacht, ich bin clever So, Spoiler, er war nicht clever. Und er spart sich das teure Motel und schläft im Kofferraum von seinem Auto.
Ja, das hast du, glaube ich, schon erzählt. Ja, aber erzähl weiter, ich habe es vergessen.
Und es war Sommer und es war sehr, 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 sehr kalt.
Oh.
Es war so kalt, dass ich es nicht geschafft habe, die Nacht zu überstehen, sondern dann mitten in der Nacht weitergefahren bin zum nächsten Fachhandel für Schlafsäcke.
Stimmt. Ja.
Und das habe ich da einmal sehr schmerzhaft gelernt. Außerdem habe ich gelernt, dass damals zumindest die Motels in der Stadt und die Motels 2 Stunden aus der Stadt draußen gleich teuer sind. Also habe ich das sehr fantastisch gelegene Motel in der Stadt abgelehnt. Und nein, $60 sind sie wahnsinnig.
Ich fahre noch 4 Stunden.
Ja. Und dann habe ich ein Motel in the middle of nowhere für $60 genommen.
Stark.
Clever.
Mhm.
Ich habe nochmal ein anderes Ding von diesem, also wenn jetzt zufälligerweise jemand dabei sein sollte, der hier sehr jung ist und diese Sendung hört und irgendwelche Möglichkeiten bekommt, irgendwelche lustigen Trips von der Uni oder irgendwas zu machen oder irgendjemand bezahlt ihm den Flug für irgendwas oder irgendeine dumme Geschäftsreise oder eine Präsentation sonst wo geben. Hängt noch ein paar Wochen dran, nehmt euch einen Mietwagen, fahrt irgendwo entlang, es ist das Beste. Das war tatsächlich sehr toll, das damals zu machen, vor ziemlich genau 20 Jahren. Und ich bin damals gefahren von Seattle nach San Francisco, nach Los Angeles, San Diego, Tijuana und dann nach Osten in die Nationalparks und nach Nevada und Las Vegas und Zeug und dann wieder zurück. Und das war ein sehr toller Trip, den ich mir damals sonst wahrscheinlich nicht geleistet hätte, weil ich nicht auf die Idee gekommen wäre.
Ja,
also das war so. Und es war viel billiger, weil die Uni und Microsoft haben damals den Flug gezahlt, was sehr toll war. Erste Klasse.
Ja, liebe Hörer, das machen die nicht immer. Ja, also ihr könnt da jetzt nicht auf euer Recht pochen. Hey, Microsoft und Uni, ihr zahlt auf meinen Flug, ne? Nee, Timo hat das gesagt. Das war bei Timo so, das war bei mir auch schon nicht so. Deswegen bin ich nie nach Amerika geflogen, weil ich sagte, wenn wir die Uni und Microsoft das nicht zahlen, dann bleibe ich hier auf deutschem Boden, auf deutscher Scholle.
Das Gute ist, wenn du zum Beispiel sowas studierst wie Informatik und du hast einen Lehrstuhl, der hauptsächlich Geld von Microsoft gefüttert bekommt und Microsoft einfach da auf dem Höhepunkt von Windows 95, Windows 98 und Office schwimmt und einfach im Geld versinkt, dann geben die auch irgendwelchen dahergelaufenen Studenten so ein dummes Flugticket, weil die sowieso ein Kontingent bei United gebucht haben und ob da jemand fliegt oder nicht, ist dann auch wurscht. Auf jeden Fall, was ich dann am Schluss, der Höhepunkt quasi dieser Reise war in Las Vegas, die Star Trek Experience. Und zwar war dort in einem Hotel, war dort eine Installation von Star Trek natürlich. Star Trek, und zwar war dort draußen, war irgendwie, und ich war so irgendwie einer von den Letzten, glaube ich, die kurz danach haben sie es zugemacht. Ja? Und es war so wie so ein Vergnügungspark-Ride, ja, war das so aufgemacht, draußen war so ein bisschen so Quarks Bar und solche Sachen, so ein bisschen so ein bisschen wie DS9, so eine Bar, ja. Aber die war schon zu, das war schon alles weg. Ich habe jetzt, 20 Jahre später, habe ich die Videos angeschaut auf YouTube, wie das mal gedacht war. Und da sind halt am Anfang, als das aufgemacht hat, sind da Leute rumgelaufen im Kostüm und du hast da irgendwie an der Bar was bestellen können. Und da kam so ein Typ mit einem Romulaner-Outfit und irgendwie der Klingone und irgendwie die, ja.
Ich bin Star Trek, ich kenne nur Captain Kirk.
Ich fand das ganz, ganz gut. Und TNG war da gerade vorbei, glaube ich, und war aber ein Riesending immer noch und ist im Fernsehen gelaufen und Voyager kam. Auf jeden Fall, und DS9. Und was du also dort bekommen hast, hast du irgendwie eine Eintrittskarte gekauft und ich hatte dann so ein, weil das schon vorbei war, weil das kurz vorm Schließen war, habe ich so eine Eintrittskarte gekauft, da konntest du an dem Tag unendlich oft reingehen. Hast irgendwie ein paar Dollar gezahlt und dann hast dich angestellt und da war halt sonst nichts, es war noch keine Kundschaft da, das war einfach schon tot, ja, deswegen haben sie es dann auch ein paar Wochen später abgerissen und das sieht erstmal so aus wie jeder normale Vergnügungspark-Ride, dass du dich in so eine Schlange stellst und da läuft so ein Video, so hier, du wirst jetzt gleich in einen Shuttle gesteckt und dann musst du dich hier anschnallen und wenn du schwanger bist, darfst du nicht mitfahren und hin und her und die ganzen Mitarbeiter, die dich da durchführen, durch diesen Gang, wo du reinkommst, die tun halt so wie ganz normale Mitarbeiter bei so einem Vergnügungspark. Ja, die sagen, du, hier bitte anstellen, stellen Sie sich bitte dahin und schauen Sie sich jetzt unsere Sicherheitshinweise an.
Ja.
Und dann macht's dann dieses Video, was da auf diesen Bildschirmen läuft, das hat so kleine Aussetzer. Und ich habe mir gedacht, naja, gut, der Ride, der steht jetzt da schon 5 Jahre, das Band ist durch, na gut, es flackert so ein bisschen, okay. Und dann geht's Licht aus. Ja, das Bild geht weg, das Licht geht aus und es macht irgendwie so einen Lufthauch, so wie bei Indiana Jones.
Mhm.
Es wird dunkel, ja, und du stehst im Dunkeln da und eine Sekunde später geht's Licht wieder an und du stehst auf der Enterprise. Unfucking fassbar.
Mhm.
Der Effekt war wirklich, das war so, wie als hätte jemand so eine Ohrfeige verpasst und du stehst woanders. Ja? Weil der Raum war weg. Der Raum war einfach weg. Du stehst in so einem kleinen Raum mit irgendwie 10 anderen Leuten. Dann geht's Licht aus, Licht geht wieder an und du stehst auf einmal auf dem Raumschiff.
Mhm.
Ja? Und ich habe mich damals gefragt und damals gab es irgendwie keine Informationen dazu so richtig. Und 20 Jahre lang habe ich mich gefragt, wie hat das funktioniert? Wie hat dieser Scheiß-Effekt funktioniert, dass sie dich tatsächlich mit einem Transporter aus Las Vegas auf das Raumschiff transportiert haben? Und der Trick ist so simpel und der Effekt war so super, super toll. Nämlich, wenn du in diesem Warteraum bist und die Lichtshow fängt an und das Sicherheitsvideo läuft und dann geht das Licht aus und dann ziehen sie einfach den ganzen Raum, die ganzen 4 Wände, ziehen sie nach oben weg, super schnell.
Mhm.
Und davon kommt dieser Lufthauch, weil sie den Raum über dir wegziehen und die Luft von außen strömt nach. Und damit der Effekt perfekt ist, schieben sie dann von der Seite eine neue Decke rein. Also ist einfach so, in 2-3 Sekunden geht der Raum weg und die neue Decke kommt rein. Und dazu hast du ein bisschen Licht und Blitzen und sowas, sobald es wieder angeht. Und dann stehst du woanders. Und dann sind halt die Mitarbeiter, die gerade noch da waren, von Las Vegas, die sind weg. Und dafür stehen Typen da, die haben halt so Star Trek-Uniformen an und sagen, hey, wir haben sie erwischt. Jetzt kann es weitergehen. Und dann gehst du auf die restliche Tour und gehst über die Brücke und dann gehst du ins Shuttle und so weiter. Das war sehr toll gemacht. Und jetzt gibt's eben auf YouTube gibt's ein Video von dem Regisseur, der das damals gemacht hat. Und der hat halt Videoaufnahmen von dem Aufbau, wie sie das Ding gebaut haben und wie sie diesen Mechanismus getestet haben.
Aha.
Und das ist super cool.
Sehr gut. Zeig mal her. Kannst du das mal bitte rüber, wenn du es irgendwie zur Hand hast. Ja, lustig. Sehr, sehr charmant.
Und die restliche Story, die sie da gebaut haben, die war nix. Ja, also sie hatten, also irgendwie, dann kommt irgendwie, haben sie eine Aufzeichnung mit auf dem Videobildschirm, kommt dann eine Aufzeichnung mit Riker und mit Jordi LaForge und der sagt dir so, hey, irgendwie die Borg haben irgendwie Picard, du bist der Vorfahre von Picard und irgendwie sie müssen dich jetzt irgendwie, das war Quatsch, also die Story war nicht so besonders, aber dieser, und der restliche Ride war auch Mittel. Ja?
Aber der Effekt,
der Transporter-Effekt war so fucking super fantastisch.
Mhm.
Und dann bin ich eben, weil ich das Ticket hatte, dann nochmal rein. Und ich habe es nicht mitbekommen, wie sie es tatsächlich machen.
Okay, dann haben sie es gut gemacht, das stimmt.
Das war wirklich nett. Und ich habe auch geguckt, weil der zweite Teil von dem Effekt war, glaube ich, das sieht man in dem Video nicht, aber da kann ich mich, glaube ich, dran erinnern. Du stehst auf dem Boden und der Boden bewegt sich auch nicht und nix. Ja? Aber der Boden hat hinterher diese Markierungen, wo du auf dem Transporter stehst. Das ist halt so eine durchsichtige Folie, die dann beleuchtet wird. Mhm. Aber das siehst du vorher nicht, dass da gleich dein, ne, also
Raffiniert. Sehr raffiniert ist das.
Sehen, ich schick dir das mal. Kannst du mal gucken. Das ist ein bisschen langwierig, dieses Video, aber wenn du da mal
7 Stunden.
Wenn du da mal vorspulst.
Ja.
Kurz die Werbung abwarten auf der YouTube.
Ja, also ich werde es nicht jetzt anschauen, aber irgendwann schaue ich es mir an.
Dann siehst du eben diesen kleinen Raum, der über den Besuchern weggezogen wird und dann wird eine neue Decke eingezogen. Und das war so eine sehr große Konstruktion offensichtlich, weil einfach, das ist halt so ein Raum, weiß nicht, so 20 Quadratmeter oder sowas. Und dann wird die Decke weggezogen und dann, also der Raum weggezogen und dann ist er halt 40 Quadratmeter groß oder so.
Mhm.
Du siehst den Raum in diesem Video, wenn ihr da gucken wollt, irgend so bei 4-5 Minuten geht's los.
Mhm.
Ja.
Wird überprüft.
Ja. Und auf dem Kanal von diesem Regisseur hat er noch mehr Behind the Scenes von diesem ganzen Ding, von diesem ganzen, von der Produktion, von dieser Experience. Die war auch mal, habe ich irgendwo, es gab eine andere Experience, die haben sie in Bremen mal versucht. eine Star Trek Experience in Bremen hinzustellen. Haben dann nach 2 Wochen wieder geschlossen, weil niemand gekommen ist.
Hier sind ja gar keine Krabben, sag mal. Sag mal, kannst du hier irgendwas mit Fisch sehen? Ich möchte aber nur ein Fischbrötchen haben. Nö, Sie können sich beamen lassen, wenn Sie wollen. Sie können hier fliegen oder beamen. Nee, ich möchte ein Fischbrötchen, so schön mit ein bisschen Soße drauf. Nee, das haben wir nicht. Wir können nur beamen. Ich hab die nur beamen. Das, nee, das wollen wir nicht. Nee, dann tut's mir leid. Dann gehen wir wieder weg, nicht? Schön, tschüss. Ja, tschüss. John, ich glaube, wir machen die Bude wieder zu hier. Wir wollen alle nur Fisch. Vielleicht müsste Picard mal Fischbrötchen verkaufen. Ja, schade. Aber die Bremer sind zu nüchtern für sowas. Hanseaten sind ganz schlechtes Publikum für so einen Schabernack. Hanseaten wollen keinen Schabernack.
Ist mir nicht ganz klar. Ich glaube, es war Bremen. Ich glaube, weiß nicht, wieso sie das da probiert haben. Aber naja.
Am äußersten Rand des Universums.
Star Trek war so in den späten 90ern schon so ein sehr großes Ding für die. Für hier im Fernsehen auch und Zeug. Und da gab es durchaus. Ich war tatsächlich zwei Mal auf so einer Convention.
Oh.
So eine Nerd-Veranstaltung. Verkleidet? Nee, ich nicht, aber alle anderen.
Und du wurdest immer verprügelt.
Nö, aber ich bin halt so aufs Klo gegangen und da standen so 5 Klingonen an den Pissoirs. Das war lustig.
Ihr habt ja wirklich grüne Äumel. Ich weiß gar nicht, wie Klingonen aussehen. Ach, das sind die mit dem komischen, mit diesem Skelettgesicht.
Mit der Stirn.
Okay, vielleicht machen die daraus. Pinkeln die aus dem Kopf vielleicht. Ist das Geschlechtsteil oben im, oder das Urinalteil, wie heißen denn die überhaupt? Egal. Jedenfalls warst du nicht verkleidet, so gut.
Nee, das war ganz lustig. Habe ich ein paar Autogramme von ein paar Schauspielern bekommen. Von Marina Sirtis zum Beispiel ein Autogramm bekommen. Also sehr gut.
An mir ist alles komplett.
Jetzt googelst du mal bitte Marina Sirtis, Star Trek, und dann schaust du dir das bitte an. Danke.
Marina Sirtis. Sirtis. Star Trek. Die kenne ich. Mhm. Doch, die kenne ich. Das war die Hübsche von denen. Mhm. Mhm. Also das war die Frau von denen. War das nicht die einzige Frau dort?
Nö, da gibt es eine ganze Menge von.
Aber die war jedenfalls die Schöne, die kannte ich auch.
Zum Beispiel die Ärztin gäbe es noch, und dann gibt es eine ganze Reihe von Fähnrichinnen und anderes Personal dort. Also,
ja, okay, aber das war jedenfalls die kennt man auch als Nicht-Fan. Mhm.
Boah.
Huch. Ja. Da, vielleicht hätte ich Fan werden sollen. Aber zu spät.
Also ich meine, Bremen für Star Trek Experience ist ja schon lustig, aber die Convention in Bonn war noch lustiger. Das erste und letzte Mal, wo ich in Bonn war. Nee, das stimmt ja nicht. Ich war noch mal in Bonn.
Aber Bonn ist doch sehr schön.
Also das Hotel war jetzt nicht besonders. Das war besonders teuer, war das Hotel. Das weiß ich nicht. Das war.
Wann war das? War das, als es noch Hauptstadt war?
Das war wahrscheinlich so ungefähr 99 oder so. Und ich weiß, es muss 99 gewesen sein, weil ich schon ein Auto hatte und dann in Bonn geblitzt worden bin.
Städte, in denen ich geblitzt worden bin. Mein kleines Tagebuch.
Ja, und das war, wir hatten ja alle kein Geld. Und wir waren ja alle gerade irgendwie in der Schule und oder aus der Schule raus und so. Und ja, alle kein Geld, und dieses Hotel und diese Convention und alles war sehr teuer. Deswegen haben wir dann irgendwie, ich weiß
nicht. Könnte ein Zusammenhang bestehen übrigens zwischen kein Geld haben und teure Conventions besuchen. Ich sag's dir nur, falls du fragst.
Ja, und deswegen haben wir dieses Doppelzimmer in diesem sehr teuren Hotel, wo diese Convention war, dann irgendwie zu 8 belegt.
Mhm.
Was so in der Praxis gar nicht so lustig ist.
Ja, 7 Münchner und Marina Sirtis. Nee, die war nicht dabei, ne?
Nee,
die war nicht dabei. Okay, und dann? Was passierte dann in Bonn? Was war so langweilig an Bonn?
Na, nichts, wir sind da hingefahren und weggefahren. Das war nichts, gar nichts.
Aber es fand schon eine Veranstaltung statt, oder war auch die nicht?
Doch, da war halt diese Convention, und da gab es halt diese Autogrammstunde, und da gab es irgendwelche Veranstaltungen mit diesen Schauspielern, und haben die sich ihr Geld, nachdem die Serie vorbei war, weiterverdient. Weil viele von den Schauspielern da auch raus danach nichts mehr gemacht haben oder nichts mehr machen mussten.
Ja.
Weil es so gut bezahlt hat, oder weil halt hinterher die Fans 10 Euro für 20 Mark vielleicht für ein Autogramm gezahlt haben.
Schön. Wie bei uns.
Ja.
Das ist genau wie bei uns. Also wirklich, die Ähnlichkeiten sind, also die Parallelen sind einfach eindeutig. Die sind total verblüffend. Das ist schön. Ja, komischerweise, mir ist diese ganze Statik, es gab ja 80 Millionen Ableger von dem, ne? Das ist ja so, wie man kann es gar nicht vergleichen. Und das habe ich alles nicht mitbekommen. Das war mir alles fremd. Ich wusste, irgendwann kam Picard und dann weiß ich nichts mehr. Ja. Und das hat mir auch gereicht, so ein Wissen, weil ich war ja ein Star Wars Mensch und mir alles andere, ich wusste ja, dass Star Trek nur erfunden ist. Und deswegen.
Aber Star Wars ist echt.
Das war echt. Das war das. Ich warte bis heute noch drauf, dass ich den Rasenden Falken angeboten bekomme und darüber wegfliegen kann.
Diese Conventions damals zumindest, die waren sehr Star Trek-lastig, was da hier so aufgefahren wurde. Aber da kam so ein Einfluss von der Seite rein, so anderes Fantasy-Zeug. So inzwischen wäre das wahrscheinlich irgendwie, weiß nicht, Herr der Ringe und Harry Potter oder so ein Zeug, aber das gab es noch nicht. Deswegen kam da so von der Seite, kam da so Zeug rein wie Xena Warrior Princess. Mhm. Und so, ja, nee, brauche ich jetzt nicht, gell?
Ja. Nee, das brauchst nicht.
Und Buffy Vampire Slayer oder so. Das habe ich, da bin ich dann aber auch nicht mehr eingestiegen.
Jetzt, wie hieß doch mal der Dings, dieser wunderbare Film mit dieser, Raumschiff-Fans? Sag.
Ja, ich weiß, was du meinst, glaube ich, so. Dieser
wunderbare Film mit Alan Rickman und all diesen Granden.
Ja.
Mhm.
Ich meine einen anderen, aber ich weiß, was du meinst.
Galaxy Quest.
Ja, richtig.
Ja, wunderbar.
Was wahrscheinlich der beste Star Trek-Film ist.
Hä?
Galaxy Quest ist der beste Star Trek-Film.
Wieso Star Trek?
Naja, weil das nimmt ja Star Trek aufs Korn.
Genau.
Und
waren die so schlimm? War Star Trek so schlimm?
Ja, abwechselnd, aber jetzt nicht so. Aber Galaxy Quest war vor allem, habe ich eine besondere Erinnerung, weil ich in Galaxy Quest reingegangen
mitspiele.
Bin, ohne also zu wissen, was da passiert. Und da kommt zum einen Tim Allen, den ich aus Dings sehr gut fand, aus
Home Improvement.
Und dann geht der Film so los und du denkst so, okay, das ist jetzt halt so ein Film über die abgehälfteten Star Trek-Darsteller oder die Sci-Fi-Serien-Darsteller. Und dann, Spoiler, passieren andere Dinge und das war im Kino ein sehr, sehr, sehr fantastisch großer Spaß, weil das auch so dieses Kino hier, das Cinema in München, wo die ganzen Nerds halt hingegangen sind. Mhm. Und dann war halt dieser Kinosaal voll mit den Nerds, die nicht wussten, was sie bei Galaxy Quest erwartet. Und dann geht es halt los, dass sie wirklich wegfliegen und dann die Aliens und so weiter. Und das ist dann sehr, 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 sehr lustig gewesen.
Ah, schau. Ich fand ihn auch ohne dieses ganze Ding so nett und ich finde ihn bis heute sehr berührend. Das ist tatsächlich ein Film, der zuerst so ein bisschen affig, also so ein bisschen albern daherkommt. So, und der findet aber diese Balance wunderbar, wie es dann so, wie es dann ins Berührende geht. Und das, ach Gott, ja, hinreißend gut, Sigourney Weaver, Alan Rickman, all diese mäßig talentierten Schauspieler, die viel zu früh von uns gegangen sind. Gut, ich glaube nur er. Tony Shalhoub. Mhm. Sam Rockwell, das ist ja nicht ganz kleine Besetzung.
Sollte ich mal wieder sehen.
Ja, ich auch. Ich hatte ihn neulich in der Hand tatsächlich. Ich habe ja hier in meiner DVD-Bibliothek. Aber ich habe dann irgendwas anderes gesehen. Ich glaube Colt. Ich glaube Colt Sievers. Weil das Essen nicht so lange gedauert hat wie ein Spielfilm, sondern nur für eine Serienfolge reichte.
Ich habe noch, also wir konnten mal ein wenig anstoßen nebenbei.
Ich habe nichts mehr zu trinken. Wir müssen kurz unterbrechen. Was hast du denn da?
Ich habe hier ein Rittmeier Plopp. Pff. Landbier hell.
Mhm.
Das probieren wir mal. Ich habe hier sehr viel. Ich habe keine Übersicht mehr, was ich noch doppelt habe und was du bekommst und hin und her. Ich glaube, hier ist auch noch irgendwie eine riesige Tüte mit Almdudler aufgeschlagen. Ich habe das noch nicht hinterfragt, aber
man hinterfragt das nicht. Essen taucht auf, Essen verschwindet wieder.
Ja.
Das ist der Kreislauf.
Magst du dir was holen?
Ja, ich, Wasser. Mal gucken, was noch. Mal schauen. Ich werde mal sehen, was das Haus hergibt.
Fein.
Bis gleich.
Bis gleich.
Arrivederci, Claire.
Das Problem ist beim Philipp, der hat ja, ich habe ja hier mein Paketschwein. Ich habe hier diese Kiste vor der Tür, da kann zum Beispiel der Basti kann da was reinstellen, auch wenn ich nicht da bin. Die Paketboten können da Sachen reinstellen, wenn ich nicht da bin. Aber der Philipp hat sowas nicht. Wenn ich beim Philipp was abgeben möchte, dann muss er leider zu Hause sein. Und ich könnte natürlich, könnte ich mich irgendwie in sein Haus reinmogeln, bei den Nachbarn klingeln und sagen so, hier, ich habe ein Paket für den Herrn Seidel. Aber zum einen müsste ich es dann im Hausgang stehen lassen. Und ich weiß ja nicht, ob die Nachbarn dann das vielleicht stehlen und sich das Bier selber greifen. Und ich müsste ihm auch Bescheid sagen, wo ich dann irgendwie verstecke. Vielleicht könnte ich es im Hof verstecken. Oder dann greifen sich das die Eichhörnchen. Auf jeden Fall ist die Liefersituation ein bisschen kompliziert. Und wenn ich irgendwo in der Stadt vorbeikomme, muss ich auch vorher immer drüber nachdenken, ob ich das Zeug jetzt mitnehme, ob ich da den Kasten Bier irgendwie... Ich kann mir schon vorstellen, dass da einfach, wenn ich das stehen lasse, dass einfach die Nachbarn sich das greifen. So, da ist er wieder.
Da ist er wieder.
Ich habe mich gerade gefragt, ob, wenn ich jetzt zum Beispiel dir was liefern wollte, aber du bist nicht zu Hause und ich würde das einfach bei dir im Hausflur stehen lassen, würde es das überleben oder würden sich einfach die Nachbarn den Kuchen und das Bier greifen?
Das kommt darauf an, wenn die Kinder unterwegs sind, wäre alles verloren und die Kinder auch. Meine erste Alkohol-Experience. Bei Erwachsenen kann ich es nicht sagen. Mhm. Ja, nee, es ist am sichersten, das kurz vorher anzumelden.
Ja, ja.
Ja, oder einfach zu deinen üblichen Zeiten zu kommen, dann wird es eh nicht so schwierig. Ja. Da bin ich ja da.
Ja, manchmal bist du auch da nicht da.
Manchmal bin ich nicht da, wenn ich wichtige Sachen habe. Aber das ist eigentlich sehr selten eigentlich. Ich weiß gar nicht, was das für Vorfälle waren, die da wichtiger waren als Essen und Trinken. Aber irgendwas scheint mich da gefangen genommen zu haben. So, ich habe also Wasser geholt und weil ich habe gestern Bier getrunken und das hat mir nicht geschmeckt, deswegen habe ich jetzt, du siehst es am bernsteinfarbenen Dings.
Ja.
Es ist ein Gruß aus dem Bayerischen Wald.
So, also ich habe hier ein Hallandorfer Landbier Hell in der handlichen 0,33er Plopflasche, Bedienungsanleitung.
Oha.
Erstens, Flasche mit der linken Hand festhalten. Zweitens, mit der rechten Hand den Bügelverschluss öffnen. Achtung, das Plopp-Geräusch ist normal. Bitte nicht erschrecken.
Bitte nicht die Feuerwehr rufen.
Ich mache das mal lieber nicht über dem Laptop, ne? Es hat nicht geploppt. Was für ein Betrug.
Ja. Falls es nicht ploppt, rufen Sie sofort die Polizei.
Flasche zum Mund führen. Okay, Teleprost.
So mittelmäßig originell eigentlich, ne?
Ja.
Ja, Teleprost, ich bin mit einem Penninger, was ist das überhaupt, Haselnusslikör dabei. Oh. Hält sich auch erstaunlich lange. Und ja. Der Flasche trinke ich, glaube ich, schon seit einem Jahr.
Mhm. Gut, gut. Also, es hat nicht geploppt. Dafür, dass auf der Flasche fünfmal Plopp steht, ist das sehr enttäuschend.
Mhm.
Geschmack ist so ein bisschen erdig, so ein bisschen wie so ein Eimer mit Mulch reinbeißen. Aber ist gut.
Mhm. Mhm. Ja, aber das ist ja ganz schrecklich eigentlich.
Nee, ist okay. Also ja. So dieses, zum Beispiel die Clubmate, die war ja mal sehr bitter und ehrlich und hat geschmeckt wie ein Aschenbecher, aber flüssig.
Mhm.
Und dann haben sie es einfach verdorben und haben einfach immer mehr Zucker reingekippt und es ist jetzt einfach nur noch süße Limo. Das brauche ich nicht. Ich muss auch Kaffee, weißt du, manche Leute machen den Kaffee so, dass der super süß ist und schmeckt wie Schokolade und sowas. Ich will den Aschenbecher. Ich rauche zwar nicht.
Ja.
Aber ich will diesen Tritt ins Gesicht. Aha. So, dass der Kaffee wirklich so schön bitter und harsch ist.
Aha.
Das hat was.
Nein, aber ja, wenn du das so sagst, dann wollen wir dir das glauben.
Und dieses, wie heißt es? Rittmeier, das ist mehr so auf der Aschenbecherseite.
Ja.
Aber ist okay.
Okay, gut. Naja, da wollen wir uns freuen.
Und was die in diesen alten Fernsehserien alle rauchen, meine Fresse.
Immer. Mhm. Ich meine, gut, Columbo ist natürlich jetzt eine Nummer für sich, aber es wurde ja immer geraucht. Also ich bin ja in einer Kinogruppe, die sich strengstens und schönstens kuratierte Filme in einem Privatkino-Vorführung bla bla ansieht. Und da sehen wir dann gelegentlich auch alte französische Filme und das ist ja unfassbar. Also mehr als gevögelt wird dort echt nur noch geraucht. Das ist fantastisch. Es wurde immer bei jeder sich gebenden Gelegenheit geraucht. Mhm. Du musst doch mal ein bisschen spielen. Ja, erstmal rauchen, warte mal, erstmal rauchen. Junge, die Handlung muss vorankommen. Nee, warte, erstmal rauchen. Erstmal rauchen hier. Ich sitze erstmal hier und rauche ein bisschen. Pass mal auf. Hallo, Kleines. War schon gut, können wir nehmen. Er raucht wieder, okay, morgen machen wir weiter, nehmt ihr mal die Kippen weg.
Ja.
Ja. So. Ja. Gut, Alkohol ist jetzt nicht, ich trinke lieber Wasser hier, so.
Wo waren wir gerade?
Wir waren bei Galaxy Quest. Mhm. Ja. Und sonst weiß ich auch nicht viel zu sagen. Habe ich überhaupt was gesehen? Ich glaube, ich habe überwiegend Cold Sievers gesehen und ich habe mir den Schuh des Manitou nochmal gekauft. Mhm. Jetzt auf Blu-ray. Und der ist schon. Mei. Man kennt ihn natürlich auswendig, weil praktisch jede Szene dort irgendwie so in den deutschen Sprachwortschatz eingegangen ist. Oder in den optische kollektive Gedächtnis. So richtig, Fetzen hat mich jetzt nicht völlig umgehauen, weil ich den halt schon kannte. Aber ich finde ihn nach wie vor sehr, sehr lustig. Was mich besonders erfreut, ist wirklich, dass ich liebe ja diesen Charakter Winnie-Touch. Eigentlich ist das Winnie-Touch ist eigentlich das und Sky Dumont ist der Wahnsinn. Das ist eigentlich der Wahnsinn. Das war eigentlich so das, wo ich dachte.
Das Hunter.
Das ist, also erstmal, dass jemand sich komplett neu erfindet, dass jemand alle anderen komplett an die Wand spielt, weil er einfach so eine völlig nicht in diesen Film passende Rolle spielt, ja. Der super Styler, extrem gut aussehend, minimalste Mimik, aber alles davon komplett wuchtig. Das ist vollkommen faszinierend. Das ist wirklich, dem kann man einfach die ganze Zeit zuschauen und der denkt, Wahnsinn, was für ein Hammer.
Und der Bully, der kann auch, das hat er bei der Bully-Parade auch gezeigt, der kann mit minimalen Mitteln und sehr billig kann der mitunter, nicht durchgehend, aber über gewisse Teile von dem Film, kann er das halt wirklich aussehen lassen wie in echten Western. Ja?
Ja.
Der genauso aussieht wie die Spaghetti-Western in Spanien gedreht. Ja. Das sieht alles genau richtig aus. Aber dann kommt halt der Typ mit dem Klappstuhl. Ja? Das ist halt so der Bruch dann. Ja?
Ja, es wird immer schön gebrochen. Ja, genau.
Aber das sieht halt aus wie ein richtiger Western über gewisse Strecken. Dann auch wieder nicht zwischendurch. Aber vieles ist da sehr, sieht sehr cinematisch aus. Und die haben das halt auch so mit ohne Budget und ohne alles gemacht und es sieht halt sehr korrekt und richtig aus. Und dadurch wirkt er auch. Und im Kino damals, die Originalmusik, die war ja noch näher am Original Winnetou musikalischen Thema dran. Und da kam irgendwie der Komponist vom Original Winnetou Musik Soundtrack und hat gesagt so na 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 und dann haben sie eine neue Musik gemacht, die nicht mehr so genau so klingt. Das ist ein bisschen Quatsch, aber vor allem bei einem Film, der halt sowieso nonstop aus dem Winnetou-Zeug zitiert, aber Musik ist wieder extra wurscht. Auf jeden Fall ist da schon...
Martin Böttcher, ja natürlich. Ich muss jetzt kurz nachdenken, wer es war. Martin Böttcher war es, hat die damals komponiert. Mhm. Ja. Mhm.
Und der ist schon, also Bully sagt auch, er wird heute nicht mehr alles genauso machen. Okay, von mir aus, da sind sicherlich ein, zwei Sachen, die man da, wo man nochmal drüber nachdenken könnte. Aber der ist schon noch gut. Und der Ranger, der Tramitz macht das sehr fantastisch und die beiden spielen sehr gut zusammen und das ist schon sehr, sehr nett.
Ja.
Andere Comedy-Filme aus meiner Jugend haben das nicht so gut mitgemacht. Die Otto-Filme zum Beispiel.
Na, hör mal.
Die sind leider, die kamen jetzt irgendwie zu seinem Geburtstag nochmal im ZDF, habe ich auch so geschrieben, so lass mal, nicht angucken. Das geht nicht gut aus.
Doch, ich sehe die immer noch gern, tatsächlich.
Ja, ist schon so, auch so busy alles durch. Ich habe dann an einem Abend von seinem Geburtstag lief irgendwo im, weiß nicht, WDR oder sowas, lief eine von den Otto-Shows, so die klassischen Otto-Shows aus den 70ern. Mhm. Wann war das? Keine Ahnung. Wo er sehr jung einfach so, weiß nicht, 60 oder 90 Minuten so einen Witz nach dem anderen raushaut. Und die waren, damals waren die alle neu und irgendwie lustig. Die Leute hat's amüsiert, die dort im Publikum sitzen und auch die ganze Zeit rauchen, die ganze Zeit. Aber die sind da, ich habe die, also zum einen habe ich die jetzt 40 Jahre lang die gleichen 10 Witze gehört. Mhm. Und zum anderen sind die auch einfach, also teilweise nicht gut. Also ich liebe Otto immer noch, ja, aber nur so aus diesem Gefühl raus. Und wenn ich es mir heute nochmal anschaue, dann ist es halt so, weiß nicht. Das war auch damals schon dünn. Aber vielleicht hatten sie ja nichts in den 70ern, ich weiß es nicht. Aber es war schon ein bisschen, so Peter, Paul und Mary und diese ganzen Geschichten.
Ja gut, das waren aber so Wortspiele, die es, glaube ich, vorher nicht so gab. Und ich glaube, das war auch eine Art, diese Stand-Ups-Art, die, das gab es ja auch noch nicht groß. Also das war schon einfach sehr, sehr früh sehr gut. Und also finde ich, und ich hör die Sachen meistens mit so einer leichten nostalgischen Verklärung auch. Aber ich habe die ja alle, sämtliche Otto-Platten auf CD, immerhin CD. Vielleicht kommt noch der Vinyl-Kauf, wer weiß, wo ich sie kennenlernte. Und das ist, also so ein paar Sachen sind wirklich aber schon sehr, sehr lustig. Allein schon, was der mit der Stimme alles macht, ja, diese ganz unfassbar vielen Geräusche, die er einfach mit Zunge und Lippe und sowas macht, das finde ich bis heute ziemlich großartig. Also, dass du einen Typen hinstellst und der macht einfach die komplette Show mit allein den Geräuschen sensationell. Das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend. Und was der hat doch jetzt so diesen, wie viele sämtliche Rekorde gebrochen, was die mit dem Friesenjungen. Mhm. Also nicht sämtliche Rekorde. Ich glaube, Lindenberg und diese Apache-Dings haben noch mehr gemacht. Ich glaube, das ist lustig, dass so alte 70-Jährige gerade voll aufdrehen, die schon komplett weg waren und die komplett riesig wiedergekommen sind. Mir gefällt das. Ich finde das sehr schön.
Ja, ich weiß nicht, ob das genau diese Aufnahme ist, die auch auf diesen Platten drauf ist, von dieser Otto-Show aus dem Fernsehen.
Das gibt's, glaube ich, unzählige.
Aber hat er oft gemacht, ne? Der hat dieses eine Programm irgendwie und das hat er halt sehr lange, sehr dünn gestreckt. Ne? Und die ganzen Sachen, die tauchen ja auch in den Filmen wieder auf. Na, mein Kind und diese ganzen Geschichten. Ja. Ich fand's damals auch lustig, aber irgendwie bin ich jetzt, weiß nicht, bin ich auch zu alt dafür.
Ich noch nicht. Mhm. Nach Travemünde. Ich kann die Stimme nicht. Nach Travemünde? Genau. Das ist doch sehr lustig. Ich finde das gut. Ich kann nur die Stimme leider nicht so nachmachen, aber das, ach Gott. Nein, wenn man diese ganzen Sachen so durchhält, das ist natürlich ein bisschen Quatsch dabei, aber das ist gut. Bei wem ist das nicht? Aber so ein paar Sachen, die sind schon nach wie vor sehr, sehr lustig zu erzählen. Naja, egal. Man kann sich auch an Robert Gernhardt halten und sich an dem erfreuen. Das macht natürlich auch Spaß. Ja. Ich habe unlängst Robert Gernhardts Gedicht erwähnt in geselliger Runde. Warum war Herr Schlegel so kregel? Sehr, sehr schön. Mein Google ist 3 Versuche eine Antwort. Ich kann es Ihnen vermutlich nicht rezitieren, aber es ist sehr, sehr lustig jedenfalls. Egal, man sollte Gedichte auswendig lernen und damit bei geselligen Beisammenseins punkten. So.
Ja.
Wie möchte ich jetzt noch niedermachen?
Sonst so, lass mal überlegen, ich habe noch bei Netflix, habe ich kurz reingeschaut, weil ich davon las und weil ich dachte, das ist vielleicht interessant und stellt sich raus, ist gar nicht so interessant, aber die Idee, Netflix hat ja eine ganze Reihe von solchen Dating-Reality-Shit-Formaten, ja? Mhm. Und so im Grunde ist das immer so, wir stecken irgendwie 10 Leute auf eine Insel oder ein schönes Haus rein und dann gucken wir, wer mit wem irgendwie.
Schrecklich.
Und das läuft aber bei denen, das machen die, das ist mit großem Natürlich Erfolg läuft das, offensichtlich, ja. Mhm. Wie beim RTL auch. Mhm. Und jetzt haben sie eine neue Variante davon, eine spanische Version, und zwar nämlich heißt es Deepfake Love. Und was sie also machen, ist, sie haben sich ein paar Leute gecastet, Pärchen gecastet, die ihre Liebe unter Beweis stellen möchten. Und was die machen, die trennen die Pärchen in 2 Häuser und da werden so Models reingeschickt, so zusätzlich zu diesen getrennten Pärchen. Und dann wird geguckt, ob die Leute treu bleiben oder nicht. Mit dem kleinen Twist, und das ist vielleicht interessant oder auch nicht, dass also die andere Seite des Pärchens, der andere übrig gebliebene, bekommt dann Video gezeigt aus dem einen Haus, aber möglicherweise gedeepfaked. Dass also das Fremdgehen des anderen nur gefaked haben. Oder müssen sie richtig raten oder nicht? Die Idee
ist, ich halte es für ein bisschen zynisch, ehrlich gesagt, aber gut, ja.
Die Idee halt zu sagen, okay, du kannst keinem Video mehr, also du kannst so wie keinem Foto seit Jahrzehnten, kannst du keinem Foto trauen, weil es gefotoshoppt sein könnte. Mhm. Aber jetzt kannst du halt auch keinem Video mehr trauen. Das heißt, wenn du jetzt siehst, wie deine Freundin da irgendwie mit einem anderen rumknutscht, könnte auch gediebfaked sein. Und ich habe eine halbe Stunde reingeschaut, ist Quatsch, aber so die Idee ist zumindest, vielleicht hilft es der Jugend bei der Medienkompetenz, auch zukünftig Videos in Frage zu stellen.
Genau, liebe Jugend, denn dieser Deep Throat war nur gediebfaked. Ihr könnt wieder zu eurem Mädchen zurückgehen und sie reitet in den Sonnenuntergang hinein.
Aber nicht mehr auf euch.
Nein. Nur einen Bollerwagen könnt ihr losziehen, wenn ihr wollt. Alles andere? Naja. Ja, ich finde diese Shows so ein bisschen menschenverachtend, ehrlich gesagt. Aber ich finde sie unfassbar langweilig. Ich habe mal auch, glaube ich, bei Amazon, nee, irgendwo bla bla, Stream-Kram, irgendwas gesehen. Und das war dieses kalkulierte Hormongetriebe. Ich finde das sehr, sehr anstrengend. Aber ich bin auch ein alter Mann, Gott sei Dank. Ich kann mir das erlauben, das anstrengend zu finden. Ich gucke noch gerade wieder so ein bisschen Friends durch nebenbei, wenn ich mal so gar nichts zu tun habe. Was selten vorkommt, weil ich ein sehr beschäftigter Mann bin. Aber ich habe Friends so ab und zu in einzelnen Folgen laufen, kann man schon mal wieder machen. Und sonst habe ich habe einen ganzen Schwung Filme bestellt. Mhm. Aber ich habe gerade komplett vergessen, welche es waren. Und ich habe noch mehr Bücher bestellt. Ich war zu Gast, etwas für mich etwas überraschend, sehr, sehr erfreulich, aber überraschend, zu Gast auf dem Kulturempfang des Oberbürgermeisters der Stadt München. Im alten Gasteig. Mhm. Unser großes, das größte Kulturzentrum Europas, du kennst es.
Ich kenne es sehr gut. Ich weiß auch, dass der Herr Oberbürgermeister, dass der könnte seinen Job noch besser machen. Zum Beispiel. Zum Beispiel, was die Planung von so einer Gasteig-Renovierung angeht. Oder die Planung von den S-Bahnen. Oder die Sache mit, also viele Sachen sind da verbesserungswürdig.
Ja gut, das macht ja nicht alles eher. Das macht ja nicht alles der Oberbürgermeister.
Ja, aber der hält da sein Gesicht dafür auf die Plakate. Hm. Also ich hätte da deutlich mehr erwartet.
Ja.
Die Stadt könnte weiter vorne stehen. Wenn du jetzt so ein Ranking von deutschen Städten anschaust und dann steht plötzlich Bonn über München, dann denkst du, was? Also auch
schon. Kommt drauf an, was du rankst. Wenn du den Kürze der Stadtnamen, kurze Stadtnamen, Bonn, was vor München? Was? Wir heißen ja ab sofort nur noch Muck.
Die Kennzeichen.
Ja, genau. Komm wieder.
Die Kennzeichen. Muck statt
M. Das kommt wieder.
Ja, Muck statt M.
Als Erweiterung.
Ja, aber das ist ja. Ich habe die Begründung gelesen in voller Länge. Wieso jetzt, dass das. Also hier die Stadtverwaltungsbehörde nennt sich hier Kreisverwaltungsreferat. Und die haben sich jetzt ausgedacht, dass nämlich, weil wenn du Kennzeichen vergibst für Kraftfahrzeuge, die also kleine Kennzeichen haben. So wie Importfahrzeuge und Motorräder.
Mhm. Und Roller.
Dann gehen ihnen, die ganz kleinen Roller haben die kleinen Versicherungskennzeichen, die sind nicht so schlimm, da ist wurscht, aber die größeren Roller, die brauchen also ein quadratisches, also dieses mehr rechteckige quadratische Kennzeichen und da gehen ihnen die Kombinationen aus, weil da passen weniger Zeichen drauf.
Mhm.
Also haben sie sich gedacht, dass vor allem für Motorräder künftig auch statt M für München auch Muck für München genommen wird. Aber jetzt ist halt Muck auch länger als M, nämlich zwei Zeichen mehr. Und deswegen fällt für die Kombination Muck, also und insgesamt darfst du nur 8 Zeichen. Das heißt, da fallen halt hinten, dann fallen die Stellen, die du vorne gewonnen hast, fallen hinten wieder runter. Und das heißt, die können jetzt zum Beispiel für Elektroautos, können sie Muck gar nicht hergeben, weil dann ist das E und dann fallen dir nur noch die Zeichen weg und dann hast du vorne nur noch einen Buchstaben und dann hast du Muck und dann hast du wieder nur ein kürzeres Kennzeichen.
Muck 1E und Muck 2E. Okay, wer ist Muck 0E? Okay, wir haben 10 Autos gewonnen.
Herr Reiter, gut gemacht. Das ist eine der besten Behörden in der ganzen Stadt, ist das Kreisverwaltungsreferat. Ich weiß ja nicht. Aber gut, das wird jetzt hier gemacht und dann kannst du, wenn du auf der Autobahn dieses Spiel spielst, rate den Landkreis, dann kannst du jetzt auch Muck für München dazu lernen.
Ja, ist doch nett.
Nein.
Nein, ist nicht nett. Wir begrüßen das nicht. Wenn sie uns fragen würden, wir sagen nein zu Muck.
Don't get me started. Wenn du halt mehr... Es könnte ja alles so einfach sein. So wie in, ich weiß nicht mehr, war das Norwegen oder war das Finnland oder so?
Einfach breitere Autos bauen.
Richtig, nein. Dort bekommt das Auto bei seiner Geburt bekommt ein Kennzeichen. Und dieses Kennzeichen bleibt an diesem Auto dran, bis es verschrottet wird.
Mhm.
Einfach kein Theater. Das hat halt eine Nummer vorne drauf, fertig. Ende der Geschichte. keine Wunschkennzeichen und nicht irgendwie
ja, diese Schaber, das
bei, jedem, ja. bei jedem neuen Besitzer nochmal wechseln. Und dann ist es aber ein Leasingfahrzeug und dann hat es ein Kennzeichen aus Düren oder was auch immer.
Mhm.
Ja, egal.
Ja. Wir werden es nicht mehr ändern können, Timo.
Und dann kommt so ein Scheiß daher wie Elektroautos mit dem E hinten und die ganze Software fällt hinten über, weil die haben vielleicht mit viel Glück haben die Versicherungen, haben die Möglichkeit, ein H-Kennzeichen für einen Oldtimer anzugeben. Aber E-Kennzeichen, jetzt nachdem die Dinger hier 10 Jahre rumfahren, keine Chance.
Aha. Wie und das heißt?
Das heißt zum Beispiel, es gibt ja die Möglichkeit, Online-Zulassung von deinem Fahrzeug zu machen. Wenn
ja, ich habe einen Knickknack hier einen Brief schreiben.
Dann kannst du mit deinem E-Perso, kannst du dein E-Perso an dein iPhone dranhalten und das iPhone sagt dann, ey, der Hetzel möchte ein neues Auto kaufen und sagt es der Behörde und die Behörde glaubt mir, weil ich dann meinen Ausweis an das iPhone gehalten habe.
Ja.
Und dann sage ich hier, ich habe ein Elektroauto, das muss hinten ein E an das Kennzeichen bekommen, sagt die Behörde, hahaha, da hat niemand dran gedacht, geht nicht.
Ja, genau. Machen Sie es doch bitte von Hand.
Soll ich draufmalen, dran, oder?
Ja. Sie können hier noch das mit einem Post-it, wo ein E draufsteht, drankleben. So. Und bitte mit Tesa, nochmal mit Tesa fixieren.
Und deswegen habe ich kein E an meinem Auto dran.
Mhm. Mhm. Naja. Hauptsache, du hast Türen. Türen sind wichtiger als E.
Es gibt auch Autos ohne Türen, das ist auch sehr lustig. Vom Fiat. Kennst du Fiat?
Fiat kenne ich, ja. Ja, ja.
Die bringen ein neues Autochen raus, das so als Roller zugelassen wird. Das gibt es als kleinen Motor und großen Motor. Das kleine Modell wird als Roller zugelassen und das kommt ohne Türen, aber mit so einer Kordel.
Wie beim Karussell.
Ja.
Wir haben ein Riesenrad, ja, schön.
Und der Fiat Topolino heißt er. Ja?
Mhm.
Und das ist so eine kleine Plastikkiste, sieht sehr niedlich aus und hat halt diese Kordel als Tür, Stadttür und hat hinten so einen Gepäckträger hinten drauf.
Ach so.
Auf dem Heck, wo du so einen Koffer hinten drauf schnallen kannst, außen.
Mhm.
Der kommt jetzt erstmal nur in Frankreich und Italien, weil das Wetter hier zu scheiße ist, aber der sieht sehr niedlich aus.
Mhm. Ja, okay, ich sehe ihn ja auch mit Türen, aber hier gibt es eine, ja, mit Korn. Sieht aber eher aus wie so ein Golfwagen, ehrlich gesagt, ne?
Ja, ist auch so
und ähnlich. Und sehr, 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 sehr klein.
Ja.
Also, wenn du da irgendwie längere Beine hast, dann, naja, sorry.
Ja, er heißt aber ja auch
sieht nett aus.
Topolino, der hier Mausi, ja?
Was heißt denn Topolino?
Mausi.
Mausi? Topol ist Maus?
Mickey Maus heißt Topolino.
Ach so, so ist sie nicht, ciao.
Und der kleine Wagen vom Fiat heißt halt schon immer Topolino.
Ah, ja, es sieht eigentlich gar nicht schlecht aus, ehrlich gesagt. Es ist nur sehr, sehr klein. Aber eigentlich diese mit der Kordel, ja, wobei ich immer Angst hätte, dass irgendwie das Kleingeld aus der Tasche fällt und dann auf die Straße rollt, statt in den Kofferraum, in den Fußraum meine ich. Aber eigentlich ist er nett. So zum, wenn man so mit seinem Auto irgendwo parkt und dann mit dem Topolino zum Eingang des Hauses fährt. So als, weißt du, für den letzten Meter.
Mhm.
Wäre dieser Wagen ein gutes Gefährt.
Und das war ja tatsächlich auch so bei den ganz alten Oldtimern, dass du halt hinten diesen Koffer draufgeschnallt hast. Deswegen Kofferraum, so quasi.
Ja.
Ne? Und Trunk und Boot und diese ganzen Geschichten beim Auto. Und das ist, genau, und Topolino heißt einfach kleine Maus, ja?
Ja. Sehr schön, das passt dann wieder. Er müsste noch so Ohren haben. So Gimmick-Ohren, so Aufsteckohren, das wäre sehr lustig. Es ist also ein Stromauto, nehme ich an, ja.
Mhm,
ja, natürlich. 600e steht da, ja, steht da, alles dabei.
Und diese ganzen, auch die Motorräder, wir hatten neulich bei Bits und so geredet über den BMW CE02. Wenn du den mal nachsehen möchtest.
Ist das dieses komische Ding, das echt aussieht wie ein Roller?
Es gibt zwei verschiedene elektrische vom BMW und der CE02, der sieht irgendwie interessant aus. Es gibt noch den CE04, der sieht scheiße aus. Aber der CE02, der hat irgendwas. Der hat sowas von Endzeit, das hat sowas von
Mad Max, ja.
Ja, ja,
mhm. Ja. Aber gab es von BMW nicht auch diese komischen, weißt du, in diesem Dach?
Ja.
Diese aussehen wie Fahrräder, wie Motorräder, aber mit so einem Dach.
Ja, da habe ich gemeint.
Fand ich schöner.
Ich habe mal was gelesen, dass sowas vielleicht nochmal kommen könnte, weil der war ja so ganz interessant, weil du den ohne Helm fahren konntest.
Mhm.
Und dadurch ist er halt möglicherweise saumäßig unsicher und oder voll praktisch, weiß nicht.
Je nachdem, ob du Überbevölkerung hast oder nicht. Und ja.
Ja, aber dieses elektrische Kleine ist halt auch sauteuer. Also so ungefähr 10.000 über den Daumen. Mm. Und aber diese kleinen elektrischen Fahrzeuge, die da geht was. Da geht jetzt auch viel mehr mit Design, weil du halt kannst du mehr oder weniger Bauform dir überlegen, wie du es machen willst, weil irgendwie kriegst du schon einen Elektromotor und eine Batterie unter. Und da kommen jetzt halt sehr viele Varianten, diese kleinen, so wie der Topolino oder so wie so ein Motorrad oder so wie eine Vespa oder so wie das vom Alex, was in Deutschland verboten ist, dieses One Wheel. Das ist so ein Skateboard, was nur in der Mitte einen Go-Kart-Reifen hat.
Dinge, die ich niemals fahren würde.
One Wheel ist lustig, aber das ist auch so ein bisschen eine Todesfalle. Also das ist, aber ist vielleicht besser oder verwandt mit einem Skateboard, aber halt anders.
Ja. Wie aber? Hier ist sowas. Das sieht aber alles schlimm aus. Wie, aber die sehen ja wirklich aus wie Skateboards. Also du meinst jetzt, also hier ist noch sowas. Schrecklich. Aber das sieht alles so aus wie Dinge, die ich nicht fahren möchte. Und alles sieht aus wie Dinge, die Basti nicht fahren sollte.
Basti sowieso nicht. Nee, der hat auch ein Verbot von einer Frau bekommen. Der darf sowas nicht mehr fahren.
Ja, ist vielleicht sicherer. Wir lassen gleich die Finger davon.
Das One Wheel hat das Problem, also das soll sich so selbst balancieren. Das ist also wie ein Skateboard, aber in der Mitte ist halt ein großer Reifen. Und das ist so selbst balancierend. Ne? Also normalerweise sollte das so sein, dass du aufsteigst und dann hast du einen Fuß unten und einen Fuß oben. Und dann nimmst du den Fuß, der oben ist, drückst den runter und dann fährt's los.
Mhm. Und dann falle ich auf die Fresse.
Das Problem ist, mitunter berichten Leute, dass der vordere Fuß, der also vorne steht, wenn das Gerät keinen Bock mehr hat oder einen Fehler hat oder irgendwas kaputt geht, dann geht der vordere Fuß einfach nach unten, die Spitze des Boards gräbt sich in den Boden ein und du fliegst.
Aha. Schlecht. Da, schon bin ich raus.
Da gibt's dann die Verletzungen.
Ja. Schon aus ästhetischen Gründen würde ich sowas nicht haben wollen, aber es ist okay.
Ist in Deutschland auch nicht zugelassen.
Gut so. Deutschland muss erstmal die beschissenen E-Roller verkraften, diese kleinen.
Die sind ja eigentlich sehr gut, aber die Menschen sind nicht bereit dafür.
Das ist das Problem. Das ist genau das, was ich sage. Das ist genau das.
Ich habe auf diesem Weg ich bin von der Uni gelaufen, dann eben bis zum Hofbräuhausen wieder zurück und so. Und was da Roller einfach in der Mitte vom Gehweg gestanden sind. Warum würde jemand seinen Roller da in der Mitte vom Gehweg stehen lassen?
Ja. Warum? Weil die Klientel, die diese Dinger gerne fährt, das wahrscheinlich cool findet. Ey, einfach abspringen, absteigen, kommen, man, egal.
Und 3 Meter weiter ist ein extra ausgewiesener Rollerparkplatz von der Stadt.
Ja, was meinst du, auf meinen Abendspaziergängen, wie oft es ein Wunder ist, dass ich noch nicht über solche Dinge rübergeflogen bin im Halbdunkel. Das ist, manche parken die wirklich so, dass man sagen muss, du kannst leider nicht mehr, ist ja ganz lieb von dir, aber du kannst leider nicht mehr Mitglied unserer Gesellschaft sein, denn du bist einfach ein Vollidiot. Und dass da auch, ich gehe oft auf Gehwegen spazieren, wo extrem gerne, warum auch immer, Radfahrer nachts rumrasen ohne Licht. Und dass da noch keine kommen, also dass noch keiner ohne Licht, ein Radfahrer ohne Licht über so einen mitten über den Gehweg geparkten Roller gefallen ist oder sich das noch nicht rumgesprochen hat, das ist so das eines der ganz großen Wunder, die mich immer wieder atemlos machen, sprachlos.
Die Dinge sind eigentlich sehr, sehr gut, aber sie haben zum Beispiel in Paris so krass genervt, dass die Leute gesagt haben, weg damit.
Ja.
Und so. Paris baut ja sehr stark um und hat sehr viel für Räder getan und solche Sachen. Aber so ein Rad ist ja eigentlich, braucht ein Rad auf dem Gehweg, wenn das da steht, mehr Platz als so ein Roller. Aber die Leute kriegen es irgendwie nicht gebacken.
Wie gesagt, ich glaube, es ist eine Frage der Klientel. Ja, wenn du überwiegend junge Leute, die sich darauf wie Bruce Willis fühlen, oder wie Easy Rider, kennen die nicht mehr, aber sowas Cooles, dann, ich glaube, das gehört bei denen einfach zum Konzept, dass sie sagen, ey, also, ich bin so scheiße cool. Und dann hast du halt das Problem, dass die einfach sagen, ich stelle das einfach hier ab, ey, bin ich. Mädels, ist das der Typ, mit dem ihr ins Bett wollt, der einfach seinen Roller hier, nein? Oh, scheiße, aber der Roller steht schon, da gehe ich zu Fuß nach Hause. Ja, es ist schlimm und ich, ja, Natürlich, die Idee ist fantastisch. Die Roller sind auch mir so total sympathisch, aber ich treffe fast nie Leute, die dieses Ding so verwenden, wie man es verwenden sollte, die es irgendwie so abstellen, wie man es abstellen sollte. Und wenn es die Hälfte der Leute ist, die das halbwegs intelligent benutzen und auch abstellen, dann ist das schon sehr hochkalkuliert, glaube ich.
Ja. Also wenn ich jetzt in der Stadt wohnen würde und ich hätte einen Bürojob, dann würde ich mir wahrscheinlich bald wieder einen Job suchen, wo ich nicht in ein Büro müsste. Aber ich würde mir wahrscheinlich schon für eine Stadt würde ich mir irgend so ein kleines elektrisches Ding zulegen. Also sowas wie eine Vespa oder sowas wie so ein Roller. Ja. Je nachdem, wie weit das ist und so. Ich hatte mal den Job bei Siemens. Der Job bei Siemens, der hat mich auf diesen Pfad gebracht. Der hat mir nämlich gezeigt, dass ich keinen Corporate-Job im Büro haben möchte.
Aha.
Und der war halt in Sendling da, Siemensallee. Und das wäre relativ weit gewesen, vielleicht ein bisschen zu weit für so ein kleines Elektrorollerchen. Also es wäre vielleicht schon in die Richtung nervig weit gewesen. Aber das hätte ich da zum Beispiel machen können, einfach mit dem Ding da reinrollern und dann das Gerät einfach ins Büro mitnehmen und dort stehen lassen und dann wieder nach Hause rollern.
Ja, ja.
Problem war nur, ich wollte den Job nicht.
Ja, dann brauchst du auch den Roller nicht. Ja, ach, Jobs. Ja, 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 ein heikles Thema. Was musst du noch besprechen? Warte. Achso, ganz kurz noch beim Kulturempfang der Stadt. Genau, da. Deswegen habe ich so viele Bücher bestellt. Ich habe beim Kulturempfang stand ich in einer kleinen Gruppe mit Hans Bleszinski und Nicola Badola, zwei Schriftstellern hier aus dem schönen München. Und ich habe mit denen gar nicht groß, ich habe so zwar allgemein in die Gruppe hineingeworfen, aber jetzt nicht mit denen direkt gesprochen. Ich glaube, sie haben keine Ahnung, wer ich bin. Ich bin der geheimnisvolle Typ, der sie nicht vorgestellt hat. Schöne Grüße. Und ich habe mir dann aber gleich den ganzen Schwung Bücher von Hans Bleszinski gekauft, also bestellt. Ich habe sie noch nicht gelesen, aber ich habe schon einen ganzen Schwung davon. Königsallee hatte ich schon von ihm. Das ist dieses Thomas Mann-Ding. Und jetzt habe ich noch Wiesenstein bestellt, das ist, glaube ich, diese Gerhard-Hauptmann-Geschichte. Und er hat so diverse große historische Menschen beleuchtet. Jetzt habe ich jedenfalls einen ganzen Schwung von Hans Bleszinski-Büchern hier und ich musste jetzt erstmal Urlaub haben, damit ich die alle lesen kann. Das war jedenfalls sehr nett. Und der Empfang war auch sehr nett. Ich bin zwar eigentlich, brauche das ja nicht so auf Dauer, ich bin ja kein großer Konversationstreibender mit 500 unbekannten Menschen, aber es war schon nett, es war auf dem Vorplatz.
Soll ich dir mal was über diese Sendung hier verraten?
Meinst du,
da hören mehr Leute als 500 zu.
Ja, das weiß ich, aber mit denen muss ich ja nicht interagieren. Wir würden jetzt alle hier zugeschaltet sein und wir hätten 500 Leute, also allein die 500 Leute Philipp, kannst du bitte mal nochmal erklären, dass das da war? Und dann hat der Timo nicht schon mal diesen Lolli gekauft? Leute, bitte, ganz ruhig. Einer nach dem anderen. Zieht mal eine Nummer. Nein, aber da sind ja 500 auf einmal da. Und von denen kenne ich aber nicht so viele. Ich bin ja jetzt nicht besonders in der Szene hier verwurzelt. Und hab deswegen, stand eben bei meinen Leuten rum. Und habe dann da so ein bisschen zugehört, ein bisschen gegessen. Es gab sehr nette Sachen. Es gab also einen sehr, sehr guten so ein Hähnchen-Ding mit Salat. Das war sehr, sehr gut. Das hätte dir auch große Freude bereitet. Also dieses Essensteil ist natürlich immer eine schöne Sache.
Ich habe auch noch jetzt Hähnchen mit Salat-Geschichte gleich, ja.
Oh, gut, merken. Also Nicola Badola übrigens, der Badola hat zuletzt dieses Mercury, also Freddie Mercury in München Buch geschrieben, das ich schon 150 Mal in der Hand hatte und immer kaufen wollte, aber dann nie mitnahm, weil ich wusste, ich kann es eh nicht lesen. Aber jetzt habe ich erstmal, ich glaube, 5 oder 6 Bücher von Herrn Bleszinski, die ich auch noch nicht gelesen habe. Ach ja, es war jedenfalls sehr, sehr lustig, da in dieser Gruppe zu stehen und sich Anekdötchen hin und her zu werfen. Und sonst war der Empfang für mich nicht so dramatisch, aber ich konnte in das Fat Cat, a.k.a. alter Gasteig, also Gasteig, mal hineinschauen. Da sind jetzt ja so mietbare Ateliers draus geworden.
Weißt du, was die mit dem unserem Karl-Orff-Saal gemacht haben?
Nein. Weißt du es?
Nein, danke.
Achso, das war eine Frage. Achso, ich dachte, du wolltest jetzt eine Empörung rauslassen. ich weiß nicht, da war ich nicht drin. Ich war auch nicht in der Philharmonie, im großen Konzertsaal, aber das ist jedenfalls eine Zwischennutzung. Das Ding soll saniert werden, wie du schon sagtest. Und gibt jetzt eine Zwischennutzung. Also die großen Konzerte und die großen Veranstaltungen sind jetzt raus ins HP8 gegangen, was lustigerweise offenbar extrem gut ankommt. Und deswegen, ist der Druck nicht so riesig, das Ding zu sanieren.
Man könnte es so lassen. Ne?
Ja.
Man könnte im Gasttag jetzt das coole Zeug machen und die langweiler Klassikkonzerte halt in diesem neuen Ding. Das ist halt so temporäres Ding hingestellt und so, aber ist halt gut. Ist wahrscheinlich besser als der alte Saal.
Ich glaube, die Leute sind ziemlich zufrieden. Also es gibt so ein paar Abstriche, glaube ich, aber mit dem Saal an sich sind die, glaube ich, total zufrieden. Ich war noch nicht drin, ich bin noch einmal dran vorbeigefahren und dachte, cooler Ort. Und da muss ich mal rein jetzt endlich. Da ist ja auch ein Teil der Stadtbücherei drin und der andere Teil aus dem Gasteig. Da war auch eben die Stadtbücherei eigentlich die Zentrale und die ist jetzt einfach über die Straße gewandert in das bezaubernde Motorama.
Bezaubernd,
wo der Kenner mit der Zunge schnalzt. Und da bin ich jedenfalls in dieses Fat Cat reingelaufen und wollte mir das mal so ansehen. Und das ist so unfassbar riesig. Ich bin ja nicht so oft im Gasteig gewesen, immer nur zu Konzerten eigentlich. Und da war der Weg festgelegt. Aber wenn man da so anfängt rumzurennen durch diese Gänge, die hören nicht auf.
Ja.
Das ist wie bei Kafka oder wie bei Michael Ende. Das sind einfach du rennst einen Gang zu Ende und dann biegst du um die Ecke, da ist ein unendlicher weiter nächster Gang und dann sind da wieder fünf Abzweigungen und immer 500 Türen und man wird komplett wahnsinnig dabei. Es ist riesig, riesig und das über 1500 Stockwerke, glaube ich.
Ja, das ist richtig. Gasteig ist sehr, sehr riesig und da ist ja auch noch, früher war da die Musikhochschule noch irgendwie mit drin. Und
die Volkshochschule auf jeden Fall.
Volkshochschule und die Konzertsäle und die Stadtbücherei und der ganze, also sehr, sehr viel alles. Zeug. Ne?
Ja, ja.
Und ich war auch mal, die Musikhochschule, die macht ja auch irgendwie so halb öffentlich ihre Prüfungen, also damals zumindest.
Stimmt, das kann sein, ja.
Dann, hey Timo, willst du nicht mitkommen? Hier meine Freundin so und so, die macht gerade, die gibt morgen ihre Flötenprüfung im Karl-Orff-Saal. Kannst du gratis reingehen, die Flötenprüfung an? Meine, ja, okay, ich komme gern mit und so. Und dann ist da diese Flötenprüfung und dann kommt Flötenprüfling 1 und flötet ein Stück vor. Okay, dann kommt Flötenprüfling 2 und spielt ein anderes Stück. Aber so normalerweise Flöten im Konzert sind ja so mehr so eingebunden in das Orchester.
Ja.
Jetzt eine Flöte alleine spielt, das ist halt meistens sehr, sehr.
Es ist, als ob ein trauriger Fußballfan allein in einem riesigen Stadion steht.
Und halt so klatscht und ja.
Ja, genau. Stimmung!
Und das ist halt der Karl-Orff-Saal. Ich glaube, da passen 400, 600 Leute rein.
Irgendwie sowas, ja.
Ja, und dann sitzen da halt 10 Zuschauer, 10 Prüfer und ein Flötenkandidat.
Ja. Und wie war ich? Ja, war ganz nett.
Ja, hast bestanden. Okay.
Ja, passt Geh schon. Weg. Oh Gott. Ja, komm, bitte nicht nächstes Jahr nochmal. Nee, lass mal. Ach komm. Ja, schön war das. Ja. Bruce Springsteen auf Flöte. Gerne. Gut. Rammstein auf der Blockflöte. Kann man gar nicht, ne? Undenkbar.
Ich bin da nicht so mit.
Also, ich auch nicht.
Im Matrix-Soundtrack haben sie sich leider festgefressen, da passt das auch und alles, aber sonst, nein, danke. Und das war ja auch genau bei der einen Bits und so Sendung, da hatten wir ja hinten irgendwo so ein paar Garderobenräume oder sowas. Und das haben sich sofort irgendwelche Musikstudenten dort gegriffen und ich weiß nicht, wir hatten zwei Garderoben oder sowas.
Ja, ich erinnere mich dunkel.
Haben nur eine gebraucht und die andere sind sofort so Geigenschüler reingelaufen.
Ja, schlimm. Die sind überall, die sind wie Ameisen. Guten Tag, wir müssen proben. Nein, nicht hier. Ich sitze gerade auf der Toilette, würden Sie bitte irgendwo anders proben? Nein, ich muss jetzt wirklich. Nein.
Und dann diese Bögen und es ist. Also ich persönlich jetzt, wenn ich jetzt nochmal 16 wäre oder so, ich würde nicht Flöte studieren.
Nein, studieren würde ich es auch nicht. Wobei Flöten, glaube ich, unterschätzt, also Blockflöte ist halt oft so ein bisschen langweilig. Ja? Es ist das klassische Einstiegsinstrument und so weiter. Es gibt ja sehr, sehr schöne Flöten. Es gibt irgendwie eine auf TikTok oder wo irgendwo flitzt so eine extrem attraktive Flötenspielerin rum und die macht da schon schöne Sachen mit dieser Flöte. Aber es ist schwierig. Der Sexappeal, so eine Solo, auch Oboe oder Fagott. Ja, Philipp spielt Fagott, er ist sehr einsam.
Es gibt halt keine Stücke für diese Instrumente.
Ich weiß nicht, wo die Menschheit sofort danach schnipsend daneben steht.
Nix, was fetzt. Ja.
Ja. Ja, nicht so richtig. Mir ist jedenfalls auch nichts bekannt. Und es ist einfach, anders als ein Klavier oder eine Gitarre, ist so ein Fagott halt dann doch eher, Entschuldigung an alle Fagottisten auf diesem Planeten, aber ja, also sagen wir es mal so, ich will jetzt nicht Fagott üben und dann hoffen, dass ich meine Buddies dabei treffe. Hallo, ich bin Philipp, ich bin mit meinem Fagott da. Ja, das ist ganz nett. Ne, tschüss, geh da. Prob doch mal da drüben in dem Einzelraum am Ende der Stadt. Hier sind wir die coolen Gitarristen. Mhm. Ja, so cool sie eben sein können. Ja, jedenfalls ist es Gasteig-Umbau und heißt jetzt Fat Cat in dieser Zwischennutzung. Und es war natürlich alles zu. Ich wollte aber nur mal so reingucken, was da so los ist. Und es sind irgendwie so ganz viele, also jedes dieser 5000 Zimmer ist jetzt irgendwie mit so ein Einzel, so kleine Studios, Keramik und Schmuck und tralala, so ein Kram halt. Und ich glaube, das könnte wirklich ganz nett sein, wenn die mal irgendwie so einen Tag auf der Tür machen und da richtig Halligalli, ist da, glaube ich, echt was los.
Ja, also ich kenne so ein paar solche Grundstücke und Künstlerzeug, wo hier mal so, entweder eine alte Kaserne ist hier mal so umgebaut, also nachgenutzt worden und dann irgendwann abgerissen worden. Aber da war halt so irgendwie Künstlerzeug drin und die haben da halt ihr Zeug gemacht. Und das ist aber eigentlich ganz nett, wenn du halt, oder ich habe mal mit einem Künstler, habe ich dem seine Installation mit Internet versorgt und unter anderem ein bisschen geholfen. Und der hatte sein Atelier auf der Praterinsel, was halt fantastisch hübsch eigentlich ist. Ne? Und dann hat er halt hier so Kunst gemacht und dann irgendwo in der Stadt installiert und dann brauchte dieses Ding, das hatte irgendwie in den 90ern schon eine Webcam. Und dann konntest du
schauen, wie er Kunst künstelt.
Wie die Besucher mit dieser Installation dann interagiert haben und so. Mhm. Und das war so ganz lustig. Und damals halt so Dampftechnologie. So.
Ja.
Irgendwie ISDN-Telefonleitungen und solche Sachen. Und das, da kann man schon was machen. Und das, wenn da mehr, also vom meinetwegen, können sie den Gasteig so lassen. Ist wurscht. Wenn der undicht ist, wenn es reinregnet, ja, okay. Der war von vornherein falsch geplant und kaputt. Lass ihn so stehen, ist wurscht. Mir wäre es so recht.
Ja, ich mag den. Also mir ist das Gebäude recht sympathisch tatsächlich. Also das ist, also abgesehen davon, dass es halt verwirrend ist, aber es ist ein bisschen trotzig vielleicht. Aber das ist, mein Gott, so sind halt Gebäude. Und das sind Backstein. Backstein ist für mich schon wieder so Heimat. Mhm. Ja. Und das soll dann schon so sein. Ich war noch kurz in zwei Ausstellungen. Einmal, das war sogar an einem Abend waren die beiden Ausstellungseröffnungen. Deswegen musste ich ganz schön fetzen. Im Sudetendeutschen Museum ist eine Ausstellung eröffnet worden über Ottfried Preußler. Mhm. Über Ottfried Preußlers Erzählwelten. Ottfried Preußler, der kleine Wassermann, hast du gelesen? Die kleine Gespenst.
Hexe, Gespenst, ja, aber kam der von dort?
Der ist da in, wie hieß es damals, Reichenberg? Hieß es Reichenberg? Aufgewachsen, jetzt Leberetz, heißt das, wird es glaube ich ausgesprochen, Leberetz geschrieben, nordöstlich von Prag gelegen, glaube ich. Im Isertal, Isergebirge, also Iser mit E. Und dann kam diese Kriegsgeschichte dazwischen, wofür Deutschland wirklich nichts konnte. Und dann ging er in den Krieg, kam irgendwie 5 Jahre in russische Kriegsgefangenschaft und kam dann nach Rosenheim. Ottfried Preußler kam dann nach dem Krieg nach Rosenheim und hat dann dort den Schuldienst angetreten, ist Lehrer gewesen und hat eine dieser kleinen Doppelbegabungen noch ein paar Bücher geschrieben, die nicht ganz unerfolgreich waren. Eben Wassermann, Hexe, Gespenst und Krabat. Das habe ich jetzt mal angefangen, endlich das Buch. Das ist ein bisschen das etwas finsteres Buch. Und natürlich den Räuber Hotzenplotz. Ganz wichtig. Ja.
Weißt du, wie der Räuber Hotzenplotz auf Italienisch heißt?
Nein. Auch Topolino?
Nee, Otziplotzi.
Das ist aber nett. Sehr schön. Otziplotzi. Das ist schön. Ja, der ist in unfassbar viele Sprachen übersetzt worden und Hotzenplotz war so sein Masterpiece irgendwie. Mhm. Also das ist so das, was am erfolgreichsten war und glaube ich unendlich oft, nein, nicht unendlich oft, aber diverse Male verfilmt. Und ja, alles ganz oft in auf Bühnen gebracht und so. Die kleine Hexe hatte zum Beispiel, schau her, 1973, glaube ich, die Uraufführung im Landestheater, im südostbayerischen Städtetheater in Landshut. Da hatte die kleine Hexe Uraufführung. Muss man sich mal vorstellen. Noch unter Intendant Schlette damals, unter der Legendary Schlette.
Il Brigante Otziplotzi.
Schön. Ja, aber das ist doch großartig. Ich meine, allein diese Zeichnungen sind doch einfach wunderbar. Und das ist immer so eine kleine, nette Ausstellung. Da geht es eben darum, woher Preußler seine Figuren hat. Darum geht es. Also, und die kamen eben fast alle aus der Sagenwelt dort, seiner böhmischen Heimat. Und die hatte dann eben aber, also der Wassermann, die gab es irgendwie so als Sagengestalt. Das waren halt eher so glubschäugig, finstere, seltsame Gestalten, die jetzt eher Unheil anrichteten. Und die hat Preußler halt einfach mal positiv besetzt. Er hat halt so einen Wassermann genommen und okay, pass auf, wenn der Wassermann mal nicht glubschäugig und krötenartig war, sondern machen wir ihn einfach zu einem normalen Jungen, setzen ihm so eine rote Mütze auf und geben ihm grüne Haare. Und der hat so einen total normalen Jungensalltag. Nette Sache. Und das hat er eben auch mit der kleinen Hexe gemacht, die eben auch so, die war eben nur, was, 127 Jahre alt, was für eine Hexe natürlich überhaupt kein Alter ist. Und mit dem kleinen Gespenst, das so einer unheimlichen weißen Frau nachgebildet ist, aber eben auch in nett. Und das ist sehr lustig.
Ich meine, vom kleinen Gespenst und von der kleinen Hexe hatte ich sehr nette Hörspiele.
Mhm.
Ich weiß
das
nicht
mehr. Das kann gut sein.
Das weiß nicht mehr, was die will. Das kleine Gespenst hat auf jeden Fall in dem Hörspiel die ganze Zeit mit diesem Schlüsselbund und Klipper, Klipper.
Ich habe die nicht gehört tatsächlich. Das war aber, glaube ich, mein erstes eigenes Buch, wenn ich mich richtig erinnere. Also das erste nach diesen, hier sind nur Bilder drin, so richtig mit Text. Und da war der kleine Wassermann schon ein sehr, sehr wichtiges Buch. Ich weiß gar nicht, wie oft ich das gelesen habe. Und das war jedenfalls eine sehr schöne kleine Ausstellung, die ist auch umsonst. Und also man kann da einfach umsonst hineingehen in diese Sonderausstellung in der Kubin-Galerie und kann sich das dort ansehen. Also es sind halt so verschiedene Stationen für die einzelnen Buchtitel. Ein bisschen Schabernack drumherum kann man machen, ist jetzt aber eher so für Kinder. Ein bisschen fotografieren, verkleiden, tralala. Und dann ist noch so eine Sandartist-Frau da, also auf Video nur. Die hat seine Preußlers Abenteuer so in Sand nacherzählt. Und das ist schon sehr geil. Also diese Sandartist-Geschichten, weißt du, wo so Sand auf einer Glasplatte liegt, die von unten beleuchtet wird. Und dann malte eine extrem talentierte Person einfach Geschichte, also Bilder in den Sand. Und das ist echt faszinierend. Das finde ich super. Das macht mich ziemlich glücklich, da zuzuschauen. Und dann musste ich aber schon weiter. Da war auch die eine Tochter übrigens von Ottfried Preußler, der drei Töchter hatte der. Und Susanne Preußler-Bitsch war dort. Und die ist sehr, sehr cool, eine sehr nette Frau. Und der Enkel war auch da. Sehr nett. Es hat immer sowas so leicht Unwirkliches, wenn du so Leute wenn du so die Angehörigen von Legenden triffst. Also ich meine, Ottfried Preußler ist halt, kenne ich halt, seit ich gehen kann. Und wenn dann plötzlich da, ja, und ich bin die Tochter, guten Tag. Was? Unglaublich. Wie nett ist das bitte?
Die ist jetzt auch nicht mehr direkt irgendwie 20, ne? Also das ist der Herr Preußler, der ist ja auch schon lange. Wie alt war der? Also wann?
Der hätte dieses Jahr 100 geworden.
Ja, ne? Ja, ja. Sowas. Okay.
Und dann noch ganz kurz war ich wieder in der Leica-Galerie. Da musste ich weiter, hier fliegt ein Flugkörper über mein Haus.
Flugscheibe.
Ja, hätten sie sich mal, das war eine Möwe, Taube. Und dann bin ich weitergelaufen in die Leica-Galerie, wo zuletzt Andy Summers, der Gitarrist von The Police, seine Fotos gezeigt hat. Das habe ich, glaube ich, hier erzählt. Mhm. Und jetzt war das, jetzt ist Joachim Baldauf da. Ein gebürtiger Allgäuer und weiß gar nicht, wie ewig Wahlberliner, der auch so sehr schöne Bilder macht, nebenbei allerdings kein Rockstar ist, aber es kann nicht jeder auch nebenbei Rockstar sein, der fotografiert. Und der.
Sag mal, Joachim wer?
Joachim Baldauf.
Baldauf. Wenn ich das so schreibe, dann finde ich auch sinnvollere Sachen. Mhm.
Ja. Und der hat zum Beispiel sehr schöne Aufnahmen mit Claudia Schiffer gemacht. Mhm. Es gibt da ein Riesenfoto, also drei Riesenfotos von Claudia Schiffer, ganz am Ende des Saals, tritt also in die Galerie, und am Ende der Galerie sind drei riesige Fotos, Claudia Schiffer ungeschminkt. Und sagen wir es mal so, Claudia Schiffer, geschminkt oder ungeschminkt, ist da relativ wurscht. Aber einer gewissen Schönheit ist es einfach komplett egal. Sie sieht natürlich atemberaubend aus. Und er durfte sie, glaube ich, das war das erste Mal, hat er erzählt, dass sie sich ungeschminkt hat fotografieren lassen, so mhm. also in ihrer Modelzeit. Und dann hat er drei Bilder nebeneinander gemacht, die sehen zuerst alle drei gleich aus, aber irgendwie guckt man dann, irgendwo sind da minimale Unterschiede und ich weiß nicht, was es ist. Und er hat die Gesichtshälften gespiegelt. Mhm. Also das in der Mitte ist das Originalfoto und rechts und links jeweils einmal die rechte, einmal die linke Gesichtshälfte gespiegelt, und fieserweise ist aber die Frisur in allen drei Fällen das Originalding praktisch. Mhm. Also die ist unsymmetrisch. Und das ist, man wird da schon so ein bisschen wahnsinnig. Und vielleicht ist Claudia Schiffer jetzt nicht das ideale Gesicht, um damit Spiegel zu arbeiten, weil sie halt so ein unfassbar schönes Gesicht hat. Das wäre vielleicht, mein Gesicht wäre da geeigneter, ja? So eine leicht zermatschte Nase von unzähligen Boxkämpfen auf den harten Straßen von Oldenburg und Holstein. Und irgendwie, so, wenn das Gesicht so ein bisschen aus der Fasson geraten ist, ist das vielleicht ein bisschen spannender, damit Experimente zu machen. So werden die Betrachter halt wahnsinnig, weil sie denken, irgendwo ist da doch ein Unterschied. Was ist denn das? Drei Fotos, oh Gott. Naja, jedenfalls sonst ganz, ganz schöne Sachen. Die hat eine Kampagne für Meißner Porzellan gemacht, ich glaube zum 300-jährigen Bestehen. hat einige Motive gemacht, unter anderem eine Aufnahme, die ist nicht in die offizielle Kampagne geschafft hat. Ein Mann mit einem kleinen, ich weiß gar nicht, was er, ich glaube, er hatte so einen Schwan, einen Porzellanschwan, also Meißner Porzellan, weißt du, die bei Dresden in Sachsen liegende Porzellanmanufaktur. Und die hat also verschiedene Motive gemacht, unter anderem so ein Motiv in der Kirche, atemberaubende Frau, Porzellanurnen vor sich. Schönes Bild. Und dann ein anderes, ein Mann steht in einem See. Ach nee, da steht ein Jesus-Typ steht vor einer Plattenbausiedlung und hat irgendwas, einen Schwan in der Hand oder so, einen Porzellanschwan in der Hand. Und das dritte Motiv war so, ein Mann steht.
Knietief im Wasser.
Ja. Und seine Preziosen sind nicht, er trägt irgendwas auf den Händen, aber das verdeckt nicht seine Preziosen. Und die Kampagne, das Bild hat es leider nicht in den offiziellen Auftritt geschafft, aber sehr lustig. Und es wirkt dann, wenn man das in groß sieht, schon recht beeindruckend. Also dann denkt man, oh ja, das hätte ich vielleicht auch nicht. wenn ich Porzellan verkaufen würde, würde ich vielleicht auch das Geschwängel hintanstellen. Aber sehr nett, super netter Mensch. Wir haben uns kurz unterhalten, es wurde dann so gleich offiziell gemacht. Ja, ich habe ein Interview und ich so, nein, ich möchte nur ganz kurz zwei Fragen. Ich hatte nur zwei winzige Fragen. Aber wir haben dann irgendwie 10 Minuten gesessen und ein bisschen geplaudert. War sehr nett. Ach, weißt du, die Claudia.
Wenn du halt jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt Tassenverkäufer bist oder so, wenn du so teure Porzellanschalen irgendwie verkaufen möchtest oder so eine hübsche Vase oder was das da ist, weißt du, dann kannst du davon ausgehen, dass der Künstler, der nimmt sich so ein Pferd. Und der macht dem Pferd irgendwie einen hübschen Zopf, so Pflicht, die Mähne des Pferdes, setzt da so einen Typen mit so einem Iro drauf und der hat dann so eine Vase in der Hand. Und dann sagt er, okay, danke, sehr gut. Und nächstes Bild ist dann hier die Nonne in der Kirche mit den Urnen. Sagst du, okay, super gut. Dann sagst du, okay, und jetzt nackter Jesus im See.
Ja, ja.
Aber wenn du den Künstler beauftragt hast, dann musst du ja auch damit leben, was der aus dem Ding macht.
Ja.
Oder nicht?
Ja, gut, du musst ja nicht alles übernehmen, aber ich glaube schon, ich weiß nicht, ich kenne die einzelnen Absprachen nicht so, aber ich weiß nicht, wie viel Freiheit man dann hat. Aber das Lustige ist, zuerst ist mir gar nicht aufgefallen. Der hat das nur so gesagt, ja, und das Bild haben sie dann nicht genommen. Und ich dachte, hey, wieso das denn nicht? So nur ein Mann, der halt, also ich habe das nicht gesehen, dass man sein Gemächt komplett sieht. Und ich habe nur gesehen, das ist halt ein Oberkörper, ein nackter Mann und so ein Ding in der Hand, also irgendwie so ein Porzellanteil in der Hand. Und erst als ich das Foto dann richtig gesehen habe, dachte ich, uch, ach so, ja, verstehe, würde ich auch nicht machen. Vielleicht nicht. Ja. ja, und dann, ach Gott, allein diese Claudia Schiffer-Fotos und dann Sandra Treite hieß die, glaube ich, das Model, mit dem auch sehr viel gearbeitet hat. Ach, alles nett. Sind echt sehr, sehr schöne Fotos, sehr unterschiedliche Fotos. Aber ganz schön. Ja. Und auch umsonst. Man kann da auch umsonst rein. Das ist sehr schön.
Mhm.
Ja. Das sind also zwei kleine Empfehlungen. Einmal für Kindergebliebene und einmal für Menschen, die erwachsen werden wollen. Wobei so viel Akt gar nicht dabei ist. Ja, das sind Fipsis Galerietipps oder Museumstipps für heute. Und jetzt ist, glaube ich, schon langsam Schluss, nicht?
Ja.
Wir haben schon seit 2,5 Stunden hier die Show.
Wenn ihr noch mehr braucht, und nur ehrlich, ihr braucht noch ein bisschen mehr, dann könnt ihr Sprechkabine Plus klicken, sprechkabine.de für, ich glaube, 25 Euro. Das ist ja ein Schnäppchen.
Da nehme ich doch gleich zwei.
Kriegt ihr nochmal zu fast jeder Folge von der 5. Staffel nochmal ein extra Schmankerl obendrauf. Heute reden wir über Columbo, die Folge mit dem Footballspiel.
Der Kenner schnalzt auch hier mit der Zunge und die Unwissenden sagen, hey, das muss ich mir anhören.
Genau, also herzlichen Dank fürs Zuhören. Danke sehr, guten Abend und ich möchte jetzt mindestens 500 E-Mails an Philipp sehen von den 500 Hörern.
Ach so, ja natürlich. Juhu.
Danke sehr. Servus.
Ciao.